Nur ein guter Schuh ist ein neuer Schuh oder nur ein neuer Schuh ist ein guter Schuh. Ja, was ist denn jetzt mit den Schuhen? Was ist mit den Superschuhs? Das klären wir heute im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, das ist mal eine vollmundige Ansage von uns. Tatsächlich wird es auch die ein oder andere kleine Einschränkung geben, aber im Gespräch nachher mit Lars Schwein, ich glaube, da sind eine Menge Fragen, die ihr beantwortet bekommt. Und also wir waren freudig, dass der Lars zugesagt hat für heute, Philipp. Und wir hatten auch ein paar Aha-Erlebnisse, die wir so nicht... Ja, du hast eine Menge erraten, sagen wir mal so.
Manches vielleicht erraten, ganz viel Bauchgefühl gehabt. Das wurde aber auch nicht in allen Belangen bestätigt. Also alleine deshalb natürlich auch wahnsinnig viel privates Interesse dabei gewesen, heute die Folge da zu machen mit einem Schwerpunkt zum Thema Superschuhs. Lars Schwalm, sehr guter Läufer, stellen wir nachher natürlich noch ein bisschen ausführlicher vor. Auch inzwischen Doktor der Medizin, ganz spannend, arbeitet viel mit Carsten Hollander zusammen, der ja auch beim DLV Arzt der Nationalmannschaft ist, ganz viel mit den Läufern arbeitet. Also aus vielerlei Hinsicht ein super spannendes Thema, auch für mich natürlich privat. Und ich glaube aber auch für euch da draußen, weil es ist immer noch so ein bisschen... Ich glaube, viel Unsicherheit auch. Braucht die Schuhe? Für wen machen die überhaupt Sinn? Das ist doch nur was für Profis, die sind ja teuer und all solche Dinge. Also ich glaube, alleine deshalb finde ich es total spannend, eben jetzt hier mal nicht einen Blick draus zu werfen aus der Sicht eines Profis und eigenen Empfindungen oder aus Sicht der Industrie, die natürlich irgendwie Schuhe verkaufen möchte, sondern auch mal aus Sicht der Wissenschaft, die da, glaube ich, immer natürlich noch nicht in allen Fällen alles erforscht hat, da kommen wir auch später mit Lars dazu, weil das natürlich ein vergleichsweise junges Feld ist, ja, man darf ja nicht vergessen, so lange gibt es das Thema Superschuhe noch nicht und das ist ein total, ich finde das eine sehr spannende, aufregende Zeit, glaube ich, wenn man da seine Berufstätigkeit hat in diesem Feld, ist das doch eigentlich, das ist doch wunderbar, also da hast du ja noch, kannst du noch aus dem Vollen schöpfen und die Entwicklung ist ja noch lange nicht abgeschlossen, also da geht es ja auch stetig weiter, von dem her, das ist großartig, da könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, ansonsten, Ralf, wir hatten, glaube ich, letzte Woche gesagt, irgendwie so viel ist ja noch gar nicht los in der Leichtathletik-Welt. Und eine Woche später sieht das gefühlt schon komplett anders wieder aus.
Ja, das ist ja immer so. Ne? Es gibt ja dann diese initialen Wochenenden, wo dann 16 Wettkämpfe gleichzeitig sind, ja. 27 Veranstaltungen parallel sind, ja. Natürlich die normalen Sportereignisse, die jetzt so rumlaufen. Ja, also Fußball ging zu Ende mit dem Pokalwochenende. Da war eine Menge los. Da habe ich dann halt auch relativ viel gearbeitet. Dann habe ich den Samstag nicht viel gleichzeitig verfolgen können. Dann guckst du abends noch alles nach. Das dauert dann auch eine Weile, bis du das alles aufgearbeitet hast. Ja, dann war natürlich Triathlon schon an diesem Wochenende. Dann ist Constanze Klosterhalfen in Laredo gelaufen, da in Spanien, deutschen Rekord gelaufen, über 10.000 Meter auf der Straße. Also ganz großer Sport, muss man echt sagen. Nach ja wirklich einer sehr schwierigen Zeit empfehle ich euch nochmal unsere Folge mit ihr, die ja noch gar nicht so lange her ist, weil daraus, wenn man die Folge gehört hat, dann versteht man, was das bedeutet, dass sie da jetzt wirklich wieder zurück im ganz spannenden Game ist. Aber ich musste dann tatsächlich noch bis spät abends, ja, mit Insidern, mit Experten, ja, mit Vereinspräsidenten intensivst den deutschen Rekord über 3000 Hindernis diskutieren.
Diskutieren sogar, wie kann man denn ja, nicht nur feiern? Also das ist ja.
Ja, aber das müssen wir ja trotzdem alles durchsprechen und diskutieren, ja, hast du nicht gesehen.
Ja. Also ich für diejenigen, die das vielleicht aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen haben, soll euch verziehen, aber ich sag mal so, wer sich für Laufen interessiert, dieser Rekord von Frederik Rupert, der übrigens für die LAV Tübingen startet, also bei Isabel Baumann trainiert, ist gigantisch, möchte ich mal sagen. 8:01:49 ist 8 Sekunden schneller, fast auf die Hundertstel genau, nicht ganz 8 Sekunden schneller als der deutsche Rekord, der vorherige deutsche Rekord von Damian Kalabis. Der stand immerhin seit 1999. Also das ist schon eine ganze Zeit und ich zitiere einen ehemaligen, muss man jetzt ja leider schon sagen, aber einen ehemaligen, trotzdem natürlich in der deutschen Szene bestens bekannten Marathon-Europameister, Richard Ringer, der, ich weiß gar nicht, wo er das geschrieben hatte, in seiner Insta-Story oder so, der sagte, Das ist für ihn der mit Abstand krasseste deutsche Laufrekord des Jahrhunderts. Und ich verstehe diese Ekstase komplett, weil es ist natürlich so, die wenigsten von uns sind in unserem Leben schon mal 3000 Meter Hindernis gelaufen, mich eingeschlossen. Ja, ich bin niemals 3000 Meter Hindernis gelaufen, größten Respekt immer davor gehabt, weil ich glaube, das ist eine schweineharte Disziplin. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie das ist, über solche Holzbalken zu springen, die übrigens nicht umfallen, wenn man da versehentlich mal irgendwie hängen bleibt. Auch da gibt es leider auch tragische Beispiele in der Sporthistorie, bei denen das sehr, sehr schmerzhaft zumindest mal aussah. Plus, da gibt es so einen kleinen Wassergraben, den man da auch noch mehrere Male überwinden muss. Also das ist, glaube ich, eine wirklich extrem ekelhafte Disziplin, muss man sagen. Und 801, also ich komme noch aus diesen Zeiten, als es noch so Golden League gab und sowas. Ich habe das auch im Fernsehen damals, lief das ja noch im Free TV weitestgehend, sehr gerne verfolgt. Und da gab es so diese Zeiten, wo es schon besonders war natürlich, aber wenn halt unter 8 Minuten was gewonnen wurde und wenn was unter 8 Minuten weggegangen ist, dann hat man immer gesagt, das ist ja absolute Weltklasse. Und Frederik Ruppert ist Zweiter geworden im Rennen und ist ein Müh über dieser, ich sag jetzt mal 8 Minuten Schallmauer geblieben. Und das ist wirklich, wirklich krass. Und ich glaube auch, ich würde mich da Richard anschließen, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so in der breiteren Öffentlichkeit, natürlich, ich rede jetzt nicht von der Fußballöffentlichkeit, weil die haben sowieso keine Ahnung von Leichtathletik, aber so von diesen interessierten Sportmenschen, weißt du, so, also die halt sich ja vor andere Sportarten mal links und rechts gucken, was gibt's noch? Ah, geil, es gibt Handball, ah, geil, es gibt, keine Ahnung, Tennis. Ich glaube, in dieser Sportöffentlichkeit, das geht vollkommen unter, wie krass das eigentlich ist.
Ja, das ist natürlich ein bisschen so, leider. Dafür muss Frederik das jetzt noch unterfeuern, unterfüttern. Und leider ist es ja ein bisschen in der Leichtathletik so, wir übertragen das ja sehr, sehr, sehr erfolgreich bei großen Meisterschaften.
Ja, ja.
In diesem Jahr sind, wie soll man jetzt sagen, unglücklicherweise Weltmeisterschaften. Das heißt, da muss er sich natürlich mit den Leuten auseinandersetzen, gegen die er dort auch gelaufen ist. Ja, das macht es ja auch so besonders. Ich möchte nochmal Richards Zitat hervorholen. Der geilste Laufrekord des Jahrhunderts. Gut ist, dass das Jahrhundert noch nicht so alt ist.
Ja, aus deutscher Sicht.
Das ist noch nicht so alt. Ja. Also ich nehme euch noch mal kurz mit. Ja, also das Gesamtsetting. Es war tatsächlich bei der Diamond League in Rabat. Und der 3000 Meter Hindernislauf ist aus einem sehr wichtigen und sehr guten Grund für die Organisatoren dort vor Ort der letzte Wettbewerb, der abschließende Wettbewerb. Da sind über 40.000 Leute im Stadion euphorisiert bis zum Anschlag, weil ihr Doppel-Olympiasieger und herausragende Läufer der letzten Jahre über 3000 Meter Hindernis, Al-Bakali, ein Volksheld ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Teenager, junge Menschen da an den Zäunen und an den Werbebanden rappeln, weil Al-Bakali dort läuft. Und der ist jetzt, glaube ich, das 4. oder 5. Mal in Folge bei diesem Meeting gelaufen und hat einen großen Teil der Weltklasse geschlagen. Und in diesem Rennen war Frederik Ruppert, ja, der beim LAV Tübingen jetzt im Verein ist, der aber hier eigentlich aus dem Rheinland kommt. Ja, bei der LG Mühlau ist der groß geworden. Ne? Das ist zwischen Aachen und Köln. So, dann denkst du, okay, Junge, da hast du ein geiles Rennen rausgesucht, weil die natürlich dann auch Tempo heizen da, ja, ist ja klar. Aber ist natürlich trotzdem ein cooles Rennen, weil du hast immer eine kleine Gruppe vor dir, ne? Du hast wieder eine kleine Gruppe vor dir, du hast wieder eine kleine. Und Runde für Runde hat er sich so vorgearbeitet, ja. Die nächsten zwei wieder hingelaufen, ja, die nächsten zwei wieder hingelaufen. Und sagen wir mal so, Frederik ist sicher auch ganz geil gelaufen, aber er hat auch eine deutlichen Schritt vorwärts in Hürden- und Hindernistechnik gemacht. Ja, im Vergleich zu den letzten Jahren. Also wirklich ein Riesenschritt vorwärts und hat ein extrem cooles Rennen gemacht. Und auf der letzten Runde hat er dann diesen Volkshelden Al-Bakali auch noch attackiert. Ja, also er war noch nicht ganz dran, dass er den schlagen konnte. Ja.
Aber es war nicht mal eine Sekunde Vorsprung
genau,
im Ziel.
Genau. Und das hat sowohl das Publikum da total aufgepeitscht. Und Frederik ist natürlich über die Ziellinie gelaufen und hatte ja schon Meter vorher gesehen, dass er sehr, sehr, sehr nah an der 8 Minuten Schallmauer dran war und lief halt jubelnd und mit ausgestreckten Armen und fassungslosem Gesicht über die Ziellinie. Und Al-Bakali ist sofort zu ihm hingekommen und hat sich total mit und für ihn gefreut. Fand ich großartig. Ja. Und ganz sicher kann er die nächsten Jahre immer wieder kommen nach Rabat und sich da genauso feiern lassen wie Al-Bakkali selber. Also es war wirklich, also insofern, ja, das sind so Momente, für die schaut man unseren Sport und für die ist das halt auch so geil, diesen Sport zu verfolgen. Ja, wenn so ein Rennen sich halt entwickelt und da was passiert und du bist jetzt zum letzten Hindernis ja nicht sicher sein kannst, ist nicht vielleicht doch noch ein Strauchler, ja, macht der vor dir noch einen Fehler, du hast es angesprochen, einmal da dran, dann bist du 21, 22 am Boden.
Wie oft alles hat man das passiert, gesehen, ja, beim, ja, letzten Hindernis? Also das ist wirklich, da gab es schon, da sind auch Träume schon zerplatzt, ja. Also.
Ja, absolut. Also insofern war das ein sehr cooler Abschluss meines intensiven Sportwochenendes und Sportsonntags, ja, und das war dann halt schon abends irgendwann, weiß ich nicht, war 10:30 oder 10:45, ja, keine Ahnung, ja, also so in dem Bereich hat sich das abgespielt und dann muss noch diskutiert werden, ne? Natürlich bei uns im Reporterkreis und so, da ist das natürlich auch dann sofort Thema, ne? Aber wurde noch ein bisschen
lief
reflektiert.
Lief das denn überhaupt? Lief das bei Sportdeutschland TV oder?
Genau, das die gesamten Diamond League Serie und Meetings laufen bei Sportdeutschland TV, ist eine Pay-Veranstaltung, also nicht umsonst. Tatsächlich steigen wir mit den Europa-Meetings in das Game ein, haben insgesamt mit dem ZDF gemeinsam 5 Meetings, die wir dann live oder als Livestream übertragen. Und von den anderen machen wir Zusammenfassungen. Jetzt am kommenden Sonntag ist aber wieder so ein Doppelschlag, ne? Da ist halt das Goldene Oval als großes DLV-Meeting, ja, großes Stell dich ein von sehr vielen guten Läuferinnen und Läufern und natürlich auch Yemi Ogunleye, die Kugelstoß-Olympiasiegerin, Malaika Mihambo und so weiter und so weiter. Also das könnt ihr auch bei uns im Stream bei sportshow.de euch angucken.
Wenn ihr gleichzeitig ist ja noch Zeit oder Umgebung, geht dahin. Ich habe letztes Jahr dieses Stadion besichtigen dürfen, weil ich für eine Veranstaltung vor Ort war von Laufszene Events, also von Straßenlaufveranstalter in Dresden und Umgebung. Ist ein Hammer. Geiles Stadion. Ich glaube, für Leichtathletik-Veranstaltungen und für solche Meetings perfekt. Ganz neu und also ich glaube, dass da eine richtig geile Stimmung sein kann. Und bei der Eröffnung, beim Öffnungsmeeting sozusagen, war das ja auch letztes Jahr. Letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr war das
ja letztes
auch
so. Letztes Jahr. Ja, genau. Ja, es war so, genau. Und gleichzeitig ist noch das Mehrkampf-Meeting in Götzis, ne? Also Zehnkampf und Siebenkampf mit Hammerfeldern, also überragende Felder zum 50. Mal. Also das muss man dann immer parallel verfolgen. Zeigen wir am Sonntagabend in der Sportschau. Zusammenfassung.
Das heißt, du musstest dich für eine der beiden Veranstaltungen entscheiden, oder? Weil du konntest ja schlecht, Götzes ist ja nun meine Zweitagesveranstaltung, konntest ja schlecht beides machen. Oder ist Freitagabend? Ist Freitagabend Dresden? Was hast du gesagt? Goldene Oval?
Nein. Beide Fragen nein.
Beide Fragen nein. Es ist am Donnerstag dann, es ist, und du bist Samstag, dann fährst Freitag nach Götzis.
Nein, das Götzis-Meeting ist Samstag und Sonntag. Ach so, und okay. Dresden ist am Sonntag.
Okay.
Und wir machen natürlich beides.
Was?
Ja, natürlich. Sag mal, wir arbeiten nicht halben Tag, so wie du.
Schafft man das von Götzis nach Dresden, wahrscheinlich mit Privatheli
von ARD-Intendanten? Das ist leider noch ganz anders. Und das ist wirklich auch ein Pferdefuß an der ganzen Veranstaltung. Wir sind leider zu dieser Berichterstattung, deshalb, du bist nicht sicher von mir am Wochenende, in Hamburg. Wir machen das vom federführenden Sender aus in Hamburg.
Jetzt verstehe ich ja gut, dann ist es natürlich nicht weniger stressig, sich auf zwei Veranstaltungen vorzubereiten. Das ist auch eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber ihr macht das aus dem Sender. Ich verstehe. Mhm. Ich dachte, ihr habt da vielleicht live in Dresden im Stadion da irgendeine.
Ja, das hätten wir sehr, sehr gerne gemacht, natürlich, weil das natürlich schon ein großer Vorteil ist, wenn man das selber sieht. Aber das ging aus technischen Gründen nicht. Und ja, so ist es jetzt. Und dann machen wir uns einen schönen Sonntag mit Leichtathletik und verfolgen das
mal. Mit Kollege Tim Tonder.
Ja, natürlich.
Ja, na dann, der geht da mit durch. Ist ja schon klar, was angeschaut werden muss am Wochenende, Freunde. Wenn Ralf mir noch netterweise bis morgen Links schickt, wo man das anschauen kann.
Sportschau.de, ganz einfach.
Okay, sportschau.de, dann hätte ich das nämlich auch noch in die Shownotes mit reingeschrieben. Ich schreibe jetzt mal hier auf meinen schlauen Zettel, wo ich immer meine To-Do-Liste.
Aber sagen wir mal so, du kennst ja meine Leidenschaft zu dieser anderen Sportart mit Schwimmen, Laufen und Radfahren. Wahrscheinlich gucke ich vorher auch noch ein bisschen Ironman auf der Straße an. Das ist so klar, oder?
Das geht ja zum Glück immer mitten in der Nacht schon los. Da hat man noch was vom Tag, ne?
Ja, das geht schon relativ früh los. Also, es würde mich nicht wundern, wenn ich nochmal morgens kurz aufstehe und ein bisschen beim Schwimmen zugucke. Vielleicht werfe ich dich auch rein, wenn ich dich treffe.
Ab wann bist du denn in Hamburg?
Ab Samstag.
Dann werden wir uns um einen Tag verpassen, Ralf. Ich fliege Freitagabend wieder zurück, leider. Das ist natürlich
Ja,
bitter.
du hast Angst davor, dass du, dass dich da einer
Dass ich dann
packt.
doch noch in Zugzwang komme im Schwimmen
Sehr schön, sehr schön. Ja,
hier.
coole Nummer. Ja. Also, wenn ihr so wie wir permanent unterwegs seid, ja, und ihr habt vielleicht ein kleines Problem mit euren Zahlungsmitteln, ja, wir haben einen sehr, sehr coolen Deal für euch. Ja, N26 hatten wir ja schon mal bei uns als Partner, heute auch für diese Folge. Und es ist eine besondere Aktion mit ein paar Parametern, die ihr bedenken müsst. Für euch die Aussicht, ja, nicht nur auf einen sehr, sehr coolen Service, wo ihr dann weltweit keine Probleme mit Barabhebungen habt, die ich durchaus schon mal hatte in der Geschichte meiner Reiserei, und zusätzlich noch die Option habt, 100 € Cashback zu bekommen.
Ja, und zwar freuen wir uns wirklich sehr. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Integration von N26 hier bei uns im Podcast. Und jeweils immer mit speziellen Aktionen in bestimmten Zeiträumen, die übrigens von euch sehr gut angenommen werden, weil wir kriegen da sehr konkretes Feedback von unseren Ansprechpartnern. Also wir freuen uns, dass es offensichtlich bei euch gut ankommt. Nämlich die aktuelle Aktion bei N26, die läuft vom 19.05. bis zum 15.06. Und neben vielen Vorteilen eines N26-Kontos, die wir in der Vergangenheit natürlich schon genannt haben, können wir gleich auf ein paar Themen nochmal eingehen, gibt es bei der neuen Aktion nach wie vor erstmal 25 € Welcome-Bonus, einfach dafür, dass ihr über unseren Link mit dem Code BESTZEIT25 ein Konto eröffnet, kriegt ihr einfach schon mal 25 €. Wie schon gesagt, gibt es keine Kontoführungsgebühren etc. Es ist ein Online-Konto. Und wenn ihr dann innerhalb von 30 Tagen nach eurer Kontoeröffnung über dieses Konto eine zum Beispiel Sportreise plant oder ein Trainingslager plant oder ihr plant einfach einen Urlaub und dafür 750 €, also mindestens 750 € für diese Reisekosten ausgibt, bekommt ihr 100 € von N26 Cashback zurück überwiesen auf euer Konto. Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Außerdem, das hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal erwähnt, ist es natürlich für all diejenigen, die viel reisen oder auch im Ausland mal einen Städtetrip machen, vielleicht einen Marathon laufen, in vielen weiteren Dingen von Vorteil, mit N26 unterwegs zu sein, nämlich mit N26 U oder Metal. Das sind zwei verschiedene Pakete, die man sich da aussuchen kann. Könnt ihr beispielsweise auch im Ausland kostenlose Bargeld abheben bei verschiedenen Bankautomaten, also bei allen Bankautomaten, und ihr habt keinerlei Fremdwährungsgebühren. Also wenn ihr im Ausland bezahlt, bekommt ihr dann nicht irgendwelche Gebühren aufgeschlagen für Fremdwährungen. Und das ist unsere Aktion für euch. Wie gesagt, das Ganze gilt bis zum 15.06. Unsere Folge geht online am 30.05. Habt ihr noch 2 Wochen Zeit, das zu nutzen? Wir können es euch nur ins Herz legen. Und wie gesagt, Link, den ihr dafür nutzen könnt, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, wünschen euch damit schon mal viel Spaß bei eurer nächsten Reise.
Ja, die Reise in der Sportszene geht ja teilweise sehr, sehr schräge Wege. Ja, wir haben ja, glaube ich, hier schon mal erläutert, dass es bald die Advanced Games geben wird, die ohne Dopingbeschränkungen unterwegs sind. Da gab es zumindest in der letzten Woche auch sehr kontrovers diskutierte und ja, sehr kontrovers von der Wahrnehmung her jedenfalls sich ausgebende Ereignisse. Das eine waren die neuen Recherchen von Hajo Seppelt, die in der Sportschau waren, dass zwischen 80 und 120 Fällen von dopingpositiven Proben im deutschen Sport in den letzten Jahren nicht veröffentlicht sind. Also insofern nicht veröffentlicht sind, als keine Namen genannt sind, keine Sportarten genannt sind, etc. Das hat mit der spezifischen Datenschutzrichtlinie in Deutschland zu tun. Kann man natürlich darüber diskutieren, ja. Ist das als Persönlichkeitsschutz sinnvoll? So sind nun mal jetzt erstmal unsere Gesetzmäßigkeiten. Da kann man natürlich über nachdenken, ob man die ändert oder nicht ändert. Die sind ja durchaus auch vernünftigen Gründen, so wie sie sind, ja, umfassen dann halt oft solche Teilbereiche auch. Auf der einen Seite muss man ja tatsächlich sagen, wenn du als prominente Sportlerin oder prominenter Sportler einen positiven Dopingfall hast, wirst du ja so hart geächtet, wie du das bei vielen anderen Dingen nicht wirst. Ja, also zum Beispiel bei strafrechtlich relevanten, bei Gewaltverbrechen oder. Ja. Und auch in der deutschen Rechtsprechung ist es da so, dass selbst bei grausamsten Gewaltverbrechen ab einem bestimmten Zeitpunkt der Name nicht mehr in der öffentlichen Berichterstattung genannt werden darf, um eine Resozialisierung zu ermöglichen. Das ist bei positiven Dopingfällen, erinnert euch, ja, nehmt Ben Johnson oder der wird für immer mit diesem Makel durch die Gegend laufen, kann man natürlich so oder so diskutieren, dass man sagt, ja, das ist vielleicht gar nicht so falsch, ja, weil es ist nicht so, dass diese Fälle nicht geahndet wurden, also im Sportrecht, die haben schon ihre entsprechenden Sperren bekommen, aber nicht öffentlich diskutiert. Philipp ist anderer Meinung.
Ja, ich bin natürlich als ehemaliger Teil dieses Systems, der sich auch den Anti-Doping-Kontrollmaßnahmen ja unterwerfen musste, kann man sich ja nicht aussuchen. Also ich war von meinem 18. Lebensjahr an gläsern. Ich musste nicht nur vor fremden Menschen, die einen Meter neben mir standen, in irgendwelche Becher pinkeln oder mir irgendwelche Nadeln in den Arm stecken lassen, um Blut abzunehmen. Und zwar nicht, wann es mir gepasst hat, sondern wann es denen gepasst hat. Und musste da, ich weiß nicht, wie viele Jahre, 10 Jahre oder was auch immer, mich in Online-Tools komplett nackig machen, wann ich mich wo aufhalte, damit ich zwischen 6 Uhr und 22 Uhr überall, hätte auch in der Uni oder so sein können, für Dopingkontrolle zur Verfügung stehen muss. Und ich finde, wenn man dieses Opfer bringt, aufgrund von einem persönlichen Ehrgeiz einer Sportausübung, und es trotzdem Leute gibt, die willentlich dieses System unterlaufen, um zu bescheißen, finde ich, haben die in der Welt ihre Daseinsberechtigung verwirkt. Weil ein
also Problem, in der Sportwelt.
In der Sportwelt natürlich, in der Sportwelt, in unserer Sportwelt verwirkt. Weil ein Thema darf man nicht vergessen. Und das ist, dass die Geschädigten, und ich rede jetzt nicht vom ideellen Schaden, der vielleicht manchmal sogar schmerzhafter ist als monetärer Schaden, den wirst du in 4 von 5 Fällen nicht wiederbekommen. Stichpunkt, jetzt sehen wir mal von Leuten, die wesentlich besser unterwegs sind als ich oder als ich es jemals war, sagen wir mal, es geht um internationale Medaillen. Es ist ja häufig so, Dopingvergehen werden Jahre später erst aufgedeckt. Das heißt, Menschen, die 20 Jahre ihres Lebens geopfert haben, um sportliche Höchstleistung zu erbringen, werden dem vielleicht größten Moment ihres Lebens, also ihres sportlichen Lebens, beraubt durch Leute, die bescheißen. Und die werden diesen Moment niemals wieder bekommen. Also Stichpunkt, du warst Vierter, aber eigentlich warst du Dritter. Du wirst nie auf diesem Podest stehen und irgendeine Siegerehrung bekommen. Du wirst, wenn du Erster gewesen wärst, du wirst nie eine Hymne hören oder sowas. Und das ist ja oft ein ideeller Wert, der natürlich nicht greifbar ist, aber für die Menschen, die es betrifft, unfassbar schmerzhaft ist, glaube ich. Und der andere Aspekt ist natürlich auch, dass mit solchen Erfolgen, die dir nicht zugestanden sind aufgrund eines Betrügers, einer Betrügerin, dass die sich auch nicht monetär auswirken und dieses Geld bekommst du auch nicht Jahre später. Du kannst ja nicht 4 Jahre später zu einem Partner oder zur deutschen, ja, vielleicht staatlichen Institutionen oder so Stiftung Deutsche Sporthilfe, vielleicht kompensieren die das weiß ich nicht, aber du kannst jetzt nicht zu einem Partner oder zu deinen Partnern hingehen und sagen, eigentlich wäre ich ja Europameister gewesen. Aber jetzt bin ich es ja irgendwie, aber es ist auch 4 Jahre später, es interessiert auch keine Sau mehr, ob das jetzt so ist oder nicht in der Öffentlichkeit. Und ich bin da auf jeden Fall ein Hardliner, der sagt, da muss der Abschreckungsgrad muss so hoch sein, dass, also meines Erachtens ist er noch nicht hoch genug, nicht nur, dass die Namen veröffentlicht gehören, sondern ich bin auch für die Policy einmal Dopingvergehen, das war's. Und dann kann man wieder argumentieren, natürlich rechtlich, das kommt einem Berufsverbot gleich, bla bla bla, dann macht's halt 8 Jahre. Dann sagt man halt, es ist eine 8-Jahres-Sperre. Das kommt faktisch dem Berufsverbot gleich, ist aber kein Berufsverbot, dann vielleicht über die Schiene das Thema lösen, weil die Abschreckung muss so hoch sein, dass es einfach weniger Menschen in Erwägung ziehen zu betrügen. Du wirst trotzdem nicht alle kriegen, es wird trotzdem diese Momente geben, aber wenn es natürlich, wie soll ich sagen, wenn die Aussicht auf eine zweite Chance besteht, und die hat natürlich auch in der Sozialisierung in dieser Sportwelt, das hat auf jeden Fall damit zu tun, dann ist es, glaube ich, einfach, also nimmt man es, glaube ich, leichter in Kauf. Bin ich überzeugt davon.
Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu, weil das lohnt sich, glaube ich, da nochmal ein bisschen tiefer auch von unterschiedlichen Perspektiven drauf zu schauen. Denn auf der anderen Seite haben wir ja diese Enhanced Games, die eben die Erzielung von neuen Rekorden
über alle Stellen.
Über alle Stellen und auch mit allem, was geht.
Ja.
Ja. So. Also hat jetzt am vergangenen oder in der vergangenen Woche ein griechischer Freistilschwimmer, Christian Gorgolomeev, ein sehr, sehr guter Schwimmer, aber den Weltrekord über 50, also ne, den offiziellen Weltrekord über 50 Meter Freistil unterboten um 200stel. Der hat selber gesagt, er hat über einen bestimmten Zeitraum gar nicht so lange unterstützende Mittel genommen. Was genau, weiß ich gar nicht, ist aber jetzt auch uninteressant. Der Ansatz ist halt so. Der hatte sich vorher committed, dass er bei diesen Enhanced Games, die tatsächlich im nächsten Jahr in Las Vegas, Klammer auf, Las Vegas also, Klammer zu, stattfinden sollen, schon committed. Und der bekommt für diesen Rekord $1 Million. Philipp möchte jetzt gerne von seinem Stuhl runterfallen.
What? Wer zahlt das? Wer sponsert denn so eine Scheiße?
Reiche Menschen, die aus der amerikanischen Tech-Szene kommen.
Die finden so eine Freakshow geil, dass die Leute sich da chemisch hochzüchten, ja. und irgendwelche Rekorde brechen, die halt saubere Menschen eigentlich aufgestellt haben. Das ist ja irgendwie absurd.
Deren Argumentation lautet: Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass saubere Menschen solche Rekorde aufstellen. Das gesamte Anti-Doping-System ist korrupt bis Texas. Das ganze Sportsystem ist korrupt bis Texas. Schaut euch mal das IOC an, wer da drin sitzt, was da passiert. Wir gehen den anderen Weg und zwar in Richtung Selbstoptimierung. Ja, in anderen Bereichen unseres Lebens passieren ganz andere Dinge als in Klammern nur Dopingmittel nehmen. Es bleibt trotzdem moralisch und ethisch einfach nicht haltbar. Weil wir ja auch über Nachahmungseffekte,
Vorbildfunktionen, Kinder.
Über Kinder, Jugendliche, wo ist der Cut zwischen Leistungssport und Nicht-Leistungssport. Ganz viele der Sportlerinnen und Sportler in olympischen Sportarten, die in der Weltklasse sind, sind ja noch nicht volljährig. Ja, also klar. Das sind halt auch so Punkte, gerade im Schwimmen,
Turnen.
In Turnen, in bestimmten anderen Sportarten halt auch. Große Probleme, die da mitschwingen, aber so, dahin geht die Reise. Diese Enhanced Games werden nächstes Jahr stattfinden. Und einer der Finanziers ist Peter Thiel. Den hat der eine oder die andere schon mal gehört. Ist ein Mensch, der sehr, sehr reich geworden ist mit PayPal, glaube ich sogar.
Ich glaube auch.
Ja. Und der hat aus der eher rechtsorientierten Tech-Szene in den USA kommt auch ein glühender Unterstützer.
Rechtsorientiert bis eher rechtsextrem, kann man sagen. Also,
ja, das ist, die sind ja eher so im wirtschaftslibertären Raum unterwegs, ne? Nach dem Motto Anything goes und Steuern sind eh scheiße. Also das ist eher so deren Bereich. Aber sagen wir mal, die moralisch-ethischen Grundsätze, die sie hier vertreten, lassen jetzt auch nicht auf einen humanistisches Weltbild und Menschenbild schließen. Ja. Aber auch das würde ich sehr gerne nochmal hier in einer ausführlichen Folge diskutieren. Wir suchen noch nach jemandem, mit dem wir das diskutieren wollen.
Das wäre spannend.
Falls euch jemand einfällt, der da leidenschaftlich mit uns drüber reden, gerne auch streiten oder diskutieren möchte, lasst es uns wissen.
Ja. Vielleicht ja mal einen Ansatz Thema. Zu sagen, man geht da ein bisschen einen Schritt zurück und sagt, man sucht gar nicht jemanden, der jetzt zwingend aus der Sport- oder sportwissenschaftlichen Szene kommt, sondern vielleicht eher aus einer philosophischen Ecke kommt. Das wäre vielleicht auch mal spannend für sowas, könnte ich mir vorstellen.
Also wenn ihr eine Idee habt, ne, für jemanden, der da auch mit einem Ansatz und bitte nicht David Precht, da würde ich mich weigern.
Ja, ich weiß nicht, falls er Zeit hat, dann kann er auch vorbeikommen.
Nein. Es gibt ein paar No-Gos, das wäre einer für mich. Ist eine ganz persönliche Sache. Nichts gegen ihn, alles in Ordnung. Wohnt in Köln, alles cool. Aber hätte ich Puls, bevor wir loslegen. Hätte ich schon Puls. Leute, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, ja, und keine Dopingmittel nehmen wollt,
ja,
und keinen Puls kriegen wollt, ja, habt ihr schon mal über euer Blut nachgedacht? Habt ihr schon mal geguckt, was da so Tango ist, ob alles in Ordnung ist? Sollte man ja sowieso hin und wieder mal machen, ja, kleiner Blutcheck. Aber es ist nicht so, dass Bluttest gleich Bluttest ist. Und wenn wir jetzt ja hier über Sport und über Leistung oder über Vorbereitung von einem eigenen Sporttreiben reden, dann reden wir auch über Prophylaxe und über gucken, wie man da noch ein bisschen sich besser verhalten kann und auch sicher Training machen kann bis dahin. Und wir haben da eine Kooperation mit Aware und das ist wirklich ein sehr cooler Ansatz, um sehr, sehr schnell, sehr effizient und sehr präzise an Ergebnisse zu kommen.
Ja, Aware ist an sich eine App, die ihr in euren App-Stores erstmal runterladen könnt und die bietet euch schnellen Zugang zu Blutuntersuchungen an und zwar komplett stressfrei. Ich habe das selber Anfang des Jahres schon ausprobiert, zusammen mit Felix waren wir beide in Nürnberg und haben das getestet, also App runterladen ist alles erstmal kostenlos, könnt euch dann einen Standort aussuchen, wo ihr natürlich idealerweise in der Nähe irgendwo beheimatet seid, also in Berlin gibt es zwei Optionen, es gibt München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Nürnberg, Wien und Amsterdam und die bauen das Netzwerk natürlich immer weiter aus. Klickt euch in der App dann da durch, wählt einen Termin aus dem jeweiligen Kalender aus, dauert alles nicht mal eine Minute und dann habt ihr Zugang zu verschiedensten Tests, also auch Testmustern, Testbildern, was ihr euch da untersuchen lassen wollt, also bis zu 70 Biomarker analysieren, Hormonspiegel, beispielsweise Vitamin D, Eisen, natürlich auch wichtig für uns Läuferinnen und Läufer, ne? Wer einen schlechten Ferritinwert hat, kann nun mal auch weniger Sauerstoff transportieren, das wirkt sich ja schon mal direkt auf die Leistungsfähigkeit auch aus. Der Test vor Ort, ich war wirklich begeistert, da stand ja schon in der Beschreibung, dauert 10 Minuten, es war wirklich so, du marschierst da rein, sagst, jo, ich habe meinen Termin bei Aware gebucht, ah ja, kommen Sie gleich mit, zack, Blut abgenommen und offizielle Angabe ist 2 bis 8 Werktage, dauert es, bis ihr in eurer App eure Blutwerte habt. Bei mir war es exakt am nächsten Tag. Und was natürlich total hilfreich ist für diejenigen, die vielleicht nicht so diesen sportwissenschaftlich-medizinischen Background haben, da gibt es natürlich viele Werte, die vielleicht sonst Fragezeichen auslösen, aber Aware liefert euch da super einfach verständliche Erklärungen zu jedem Biomarker, also auch mit Farbampeln, ist das in einem Normbereich, ist es nicht im Normbereich, empfehlen, wenn was nicht im Normbereich ist, gegebenenfalls auch da nochmal einen Arzt dazu zu konsultieren und gibt ansonsten auch eben Ratschläge für euren Lebensstil und Ernährung und das Ganze könnt ihr in der App dann auch weiter archivieren und verfolgen. Also wenn ihr weitere Tests macht, könnt ihr das auch alle abgleichen. Ist super komfortabel. Ich glaube, für Menschen, die aktiv sind, sehr sinnvoll. Also ich versuche auch einmal im halben Jahr einen Bluttest zu machen, auch nach meiner sportlichen Karriere, um zu sehen, ob da alles passt. In den Shownotes findet ihr folgenden Link, den ihr dort entweder klicken könnt. Ich lese den aber auch einmal noch vor. aware.app/go/Bestzeit. Dann kommt ihr auf eine Landingpage. Wenn ihr dort den Code Bestzeit20 eingibt, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Aware-Tests. Das ist unser Community-Bonus für euch, den wir mit Aware ausgehandelt haben. Also am besten Link auschecken, Bestzeit20 eingeben und dann den Test, den ihr machen möchtet. Kann ich euch ins Herz legen. Lasst euch checken und schaut da rein.
Sag mal, wo du das gerade so sagst, ich habe ja heute Morgen kurz einen Schreck gekriegt, ja, weil Philipp schickte mir zu einer vollkommen gottlosen Zeit die ersten Nachrichten. Zum Glück hatte ich mein Telefon auf lautlos, wie immer, wenn ich noch im Bett liege, wenn es draußen dunkel ist. Und ich so, hallo? Aus dem Bett gefallen oder was? Und er so, nee, ich war laufen. Du warst um 7.15 Uhr laufen. Du hast was vor. Sag ehrlich.
Sage ich jetzt ja. Ich sag mal, wir haben vielleicht was vor, aber das hat nichts mit einem klassischen Rennen zu tun oder einem Wettkampfformat,
wie wir das so kennen. Du musst ein bisschen mehr Shape haben, als es ursprünglich
ist. Ich habe momentan gar keine Shape, das ist ja das Problem. Deswegen muss erstmal wieder so in eine Art von Shape kommen, dass man das vielleicht machen kann. Das ist nämlich ja gar nicht mehr so lange hin. Man hört, ich bin, auch meine Nase ist immer noch so ein bisschen zu. Ich fühle mich insgesamt wieder vitaler, Gott sei Dank. Sonst würde ich jetzt auch nicht trainieren, aber meine Nase ist immer noch so ein bisschen nicht komplett frei. Jedenfalls, ja, es gibt sowas, was Felix und ich planen. Das geht eher so in Richtung Laufabenteuer. So eine kranke Aktion haben wir auf jeden Fall noch nie gemacht. Wenn wir das machen, bin ich sehr gespannt, wie das wird. Es wird auf jeden Fall ein Erlebnis in jeder Hinsicht. Wenn uns das gelingen sollte, gibt noch ein paar organisatorische Hürden. Aber das wäre voraussichtlich im Juli. Und da muss ich auf jeden Fall dringend wieder regelmäßiger laufen. Dann ist natürlich das Problem mit, ihr wisst ja alle Bescheid, die meisten von euch haben ja auch, oder viele von euch haben vielleicht auch Kinder und so weiter, Kinderberuf, Laufen. Also da denke ich mir auch immer, ey, ich bin am Ende des Tages, ich bin durch. Ich bin auch heute durch. Ich bin gerade erstaunt, dass mich der Podcast ein bisschen wiederbelebt hat, weil wir nehmen heute auf, es ist 22.03 Uhr, wenn wir hier gerade aufnehmen. Und ich dachte mir so davor, Boah, ich will ja den Leuten ja auch was geben. Also ich will ja hier energetisch rüberkommen, aber ich fühle mich, als ob ich gleich pennen könnte. Ich hätte mich mit unserer Kleinen vorher um 7:30 hinlegen können, gefühlt, und hätte wahrscheinlich durchgepennt bis morgen früh. Aber ich habe mir gedacht, ey, wenn ich es morgens nicht gleich mache, dann wird's schwierig. Ich blicke der Realität ins Auge. Also Nachmittag aktuell laufen zu gehen, ist irgendwie nicht 100% realistisch abbildbar. Deswegen denke ich mir, okay, du musst einfach die Gelegenheit am Schopfe packen. Früh aufstehen, leg die Laufsachen am Vorabend raus, zieh die an. Morgen werde ich das auch versuchen. In dem Falle muss ich mal kurz einen Blick in den Kalender werfen. Ah ja, ja, morgen ist Barbara, glaube ich, im Büro. Das heißt, ich bringe unsere Kleine in die Kita und um 7:30 gehe ich von da direkt. Ich soll vielleicht nochmal einen Blick ins Thermometer werfen, weil ich kurze Hose dahin marschieren, ist vielleicht Gottlose ein bisschen fresh. Zeiten. Ja, genau. Das heißt, 6 Uhr aufstehen. Anziehen, vielleicht einen doppelten Espresso noch trinken zum AG1 und dann Kleine fertig machen, mit der frühstücken noch kurz und dann hinmarschieren, Kita, von da loslaufen, zurück duschen, arbeiten, was habe ich morgen noch? Physio, heute Morgen dann noch, was hatte ich heute noch? Heute hatte ich noch einen Joe-Fix, E-Mail-Kram, du, Banktermin, du möchtest, Haare schneiden, jetzt, also ich war eigentlich Mittag,
du
war ich
schon durch. Du müsstest jetzt kein Mitleid von uns haben.
Alle anderen denken so, mein Tag geht um 4.30 Uhr los, das ist genau, ja ausschlafen.
Du versuchst gerade Mitleid zu erhaschen, das wird dir so nicht gelingen. Ne? Aber wir freuen uns natürlich auf Abenteuer. Ja? Ich bin letzte Woche auch abends und wieder gelaufen, ging es mir ein bisschen anders, weil mit dem Morgenslaufen, das kann ich ja gar nicht. Aber ich hatte dann abends auch so nachmittagsmüde, ne? So zwischen 5 und 6 war ich extrem müde. Hatte dann aber noch die Sendung um 6 und dann bist du wieder wach, ne? Und dann, und dann bin ich direkt zum Main runtergefahren, weil ich in Frankfurt war und bin dann da gelaufen. Und das war das erste Mal, wo habe ich auch auf Strava geschrieben, das war wieder etwas, wo ich sagen würde, das war ein Lauftraining.
Ja.
Ne? Also das hatte mal damit zu tun, wieder ein Lauftraining zu sein. War ich total stolz auf mich, hatte natürlich dann doch ein bisschen feste Beine am nächsten Tag leider, ja, weil das ist natürlich dann, wenn man das erste Mal, ja, es ist immer ja noch diese Auswirkungen der Meniskusoperation, war dann aber auch heute beim Physio und so alles gut. Jetzt suche ich halt noch einen Wettkampf, ja, und ich finde keinen. Und ich habe halt so viele Wochenendveranstaltungen, dass ich im Prinzip habe ich nur ein richtig cooles Wochenende, das ist der 22. Juni.
Mhm.
Ja, und natürlich bin ich viel zu spät mit allem, ja. Also falls einer zufällig noch einen Startplatz beim Münstermarathon hat, aber die kurze Distanz, ich würde gerne starten wollen. Oder einen anderen Wettkampf an dem Wochenende, ich würde ihn nehmen.
Münster was? Marathon ist
Münster. Triathlon.
Triathlon, ich dachte gerade kurz. Triathlon.
Habe ich Marathon gesagt?
Ja, deswegen war ich kurz perplex. Also,
oh mein Gott. Bin ich jetzt schon so im freudischen Versprecher?
Es ist schon spät Gottes heute, nein. Genau.
Marathon, aber die kurze Distanz, ich verstehe schon. Ja, und was braucht ihr? Also spätestens natürlich bei Marathon, aber sicher auch schon auf der Kurzdistanz, Superschuss, da kommen wir gleich zu. Aber wir haben ja wie immer unseren Partner ESN auch an unserer und eurer Seite. Und da solltet ihr auch während natürlich der Belastung auf euren Energiehaushalt und eure Zufuhr von Energie achten. Und dafür haben wir ein sehr cooles Angebot.
Ja, Verpflegung ist extrem wichtig bei Ausdauerbelastungen, bei euren Rennen, die jetzt ja vielleicht auch schon wieder anstehen oder spätestens im Herbst wieder anstehen. Und da haben wir was brandneues für euch von unserem Partner ESN. Die sind in der Vergangenheit bei uns hier vor allem ja dafür beworben worden, dass sie großartige Proteinprodukte haben, die eure Recovery unterstützen können, vor allem auch eure muskuläre Erholung verbessern können. Und die haben im Hintergrund getüftelt. Wir wussten schon ein bisschen länger davon. Jetzt ist es offiziell und auch für euch zu haben. Die ersten Produkte im Bereich Performance Nutrition, die gibt's jetzt. Und da möchten wir euch heute das Perfect Energy Gel von ESN vorstellen. Ja, das ist das erste Hydrogel von ESN, das einen Dual Carb Mix hat mit hohem Natriumgehalt und einem konstanten Energielevel. Eure Hydration sozusagen unterstützt. Ein großer Vorteil dabei ist, dass man es sehr, sehr gut runterbekommt, weil es eben ein Hydrogel ist. Andere Gele sind ja oft relativ klebrig, relativ zäh. Man muss was nachtrinken. Das mit dem Hydrogel ist perfekt gelöst, sodass ihr das sehr, sehr gut auch unter Belastung schlucken könnt. Ein Gel hat 20 Gramm Kohlenhydrate, könnt also dementsprechend auch das so für euch timen, dass ihr den angestrebten Kohlenhydrat-Intake pro Stunde hinbekommt. Und das Ganze gibt's in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen: Lemon Ginger Neutral und Green Apple. Das Ganze wird auch verkauft in Multiboxen, also Mixboxen, wo eben vier Gels pro Sorte enthalten sind. Und da haben wir ein super Angebot für euch, nämlich 20% Rabatt auf die neuen Gels von ESN. Das heißt, eine Packung kostet dann für euch entsprechend statt 25,90 nur 20,72. Das Ganze findet ihr natürlich über unseren Link www.esn.com/bestzeit, genauso wie natürlich alle anderen Produkte, die bekommt ihr mit unserem Code bestzeit eben immer zu den bestmöglichen Konditionen. Also für diejenigen unter euch, die im Sommer was vorhaben, die im Herbst vielleicht Ziele haben und in ihrer Vorbereitung neue Sachen ausprobieren wollen, das ist was, was ihr auf jeden Fall für euch mal ausprobieren solltet, die neuen Hydro Gels von ESN.
So, dann gehen wir mal zu unserem Schwerpunktthema über. Ursprünglich war es ja eine Bitte, Probanden zu finden für eine groß angelegte Studie, was Superschuhe angeht, also Schuhe mit entsprechender Carbonplatte oder einer festen, fest verbauten Platte und Schaum und so weiter. Also ihr kennt das, ne? Die Schuhentwicklung ist ja rasend fortgeschritten in den letzten Jahren. Inzwischen sind aber ausreichend Probanden gefunden und das ist jetzt nicht mehr der Punkt, sondern es geht jetzt darum, wo stehen wir denn eigentlich? Was ist denn eigentlich richtig? Was ist denn falsch? Was ist ein Ansatz? Was ist kein Ansatz? Was ist eigentlich der Effekt im Training? Ja, nein, vielleicht. Vorher dran gewöhnen oder so. Wann muss ich einen neuen Schuh haben? Wann macht ein neuer Schuh Sinn? Viele Fragen, die ja viele von uns auch verunsichern und viele sich fragen, mache ich das überhaupt? Vielleicht ein relativ teurer Anschaffungspreis. Was ist mit Verletzungen etc. pp.? Und da sind wir super glücklich, dass Lars Schwalm uns für heute zugesagt hat. Auch weil er, Philipp, ein wirklich extrem guter Läufer ist.
Ja, also im eigentlichen Leben Doktor der Medizin mit 28 Jahren und parallel aber auch Läufer, der 65 Minuten im Halbmarathon läuft und 2 Stunden 18 im Marathon. Also das ist eine sehr spannende Konstellation, auf jeden Fall auch für uns hier im Podcast. Du hast schon richtig gesagt, die forschen so ein bisschen an der an den Wirkungsmechanismen sozusagen dieser Generation an Superschuhs. Er hat einen neuen Begriff mitgebracht, da werden wir später ausgiebiger drüber sprechen, den kannte ich davor noch nicht. AFT steht für Advanced Footwear Technology und das ist wohl der offizielle international geprägte Fachterminus in diesen Dingen inzwischen. Und genau über das Thema werden wir heute ausgiebig mit Lars sprechen, über schon vorangegangene Studien, die er schon begleiten durfte, über die jetzt ansteht, wo die ganze Reise noch hingehen kann, für wen überhaupt Superschuhs in Frage kommen, ob da irgendwie jemand davon ausgeschlossen ist und was das alles überhaupt bringen kann. Wird ein super spannendes Gespräch, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und wir freuen uns sehr drauf, ihn jetzt gleich hier bei uns zu begrüßen.
Ja, Lars, dann herzlich willkommen zu unserer kleinen Spezialshow. Spezialshow, ich muss mich erstmal konzentrieren, dass ich es richtig ausspreche. Spezialshow zu Superschuhs. Ja, also sagen wir mal so, oder fangen wir erstmal damit an. Wie geht's dir? Was machst du? Wie viel bist du heute schon gelaufen?
Ja, erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte und dass ihr mich hier in den Podcast eingeladen habt. Mir geht's soweit gut. Ich bin ein bisschen müde von Lehre, die ich heute an der Uni gegeben habe, aber freue mich auf das Gespräch heute. Und gelaufen bin ich nur eine Stunde, also 15 Kilometer, genau.
Oder okay, da fängt es ja schon an, nur eine Stunde,
15 hallo? Kilometer ist schon eine gute Kombi immer. Das lässt ja schon tief blicken, dass du ja ganz offensichtlich nicht nur inzwischen dozierst und einen Doktortitel hast, sondern ja offensichtlich auch noch relativ ambitioniert läuferisch unterwegs bist. Für diejenigen unter unseren Zuhörenden, die dich vielleicht noch nicht kennen, manche mögen dir vielleicht auch schon auf Insta folgen, aber nimm uns mal kurz mit, wo kommst du her, wie bist du zum Lauf- und Ausdauersport gekommen und was hat dich dazu gebracht, hier zu sehr ambitioniert zu studieren, sag ich mal. Diese Ambition habe ich leider bei mir, wurde vermisst, dass es bis zu einem Doktortitel mal gegangen ist.
Ja, da sind relativ viele Fragen und auch relativ viele Jahre, glaube ich, dazwischen oder auch in dieser Frage drin. Vielleicht erstmal, wie ich selbst zum Laufen gekommen bin. Ich bin relativ spät zum Laufen gekommen, also erst tatsächlich nach meinem Abitur, also mit 18. Und da hat mich mal mein Bruder zu einem Volkslauf angemeldet, relativ aus der kalten Hose. Ja, da konnte ich relativ entspannt auch schon direkt 10 Kilometer unter 40 Minuten laufen. Und da habe ich dann relativ spät irgendwie ein Talent scheinbar für mich entdeckt und hatte da Lust, das weiter zu betreiben und habe dann ein bisschen für mich selber hertrainiert und bin dann schon relativ flott auch in den Zeiten runtergekommen und habe mich dann zum Studienbeginn auch tatsächlich einem Leichtathletikverein angeschlossen und habe dann dort viele Jahre mittrainiert und irgendwie den Sport neben dem Studium dann doch immer ambitionierter betrieben und ja, nach wie vor Freude an dem Sport selbst. Genau. Vielleicht zum Studium, was ich studiert habe.
Lass mich nochmal da ganz kurz einhaken. Ja. Unter 40 ganz entspannt, so zum Anfang. Du hast aber vorher irgendeinen anderen Sport gemacht.
Ja, ich habe eigentlich mein Leben lang irgendwie unterschiedliche Ballsportarten gemacht. Also okay. Sei es Fußball, Handball, Tennis, Volleyball. Nie besonders auf einem hohen Niveau oder besonders gut. Aber immer mit Spaß und dementsprechend hatte ich da wahrscheinlich eine ganz gute aerobe Basis irgendwie, auf die ich aufbauen konnte und die ich auch im Laufen so nutzen konnte.
Ja, ja, aerobe Basis klingt natürlich jetzt schon sehr professionell. Damals wusstest du da nicht, damals hast du gedacht, so laufen kann ich ganz gut, ne?
Genau, hauptsächlich hat es halt vor allen Dingen Spaß gemacht. Also ja, das okay. Ist natürlich auch der Grund, weshalb ich das Ganze irgendwie ambitionierter dann auch betrieben habe. Aber klar, der Spaß stand auf jeden Fall im Mittelpunkt.
Und das heißt dann sportlich in Bezug auf das Laufen und sozusagen parallel zum Studium, das hat sich jetzt erstmal separat voneinander entwickelt, weil wir kommen natürlich später noch dazu, dass sich das inzwischen ja diese beiden Welten, also sportlich privat, aber auch dann beruflich ja immer mehr verschmelzen sozusagen.
Ja, tatsächlich bin ich jetzt gerade so ein bisschen an dem Punkt, wo sich natürlich mein Hobby und Beruf irgendwie vereint haben. Aber klar, irgendwie hat das Ganze erstmal separat voneinander stattgefunden. Also ich habe Medizin studiert, weil mich Naturwissenschaften unglaublich interessiert haben, so im Abitur. Und mich das Fach total interessiert hat. Und dementsprechend habe ich damit angefangen. Und gleichzeitig kam halt auch irgendwie so die Dimension Laufen so in mein Leben. Und ich habe gemerkt, dass mir Laufen unglaublich viel Spaß macht, dass mich die Materie auch interessiert und vor allen Dingen dann auch irgendwie so ein bisschen die Liebe zur Leistungsphysiologie auch entwickelt hat. Also wie werde ich irgendwie selber auch schneller? Und plötzlich angefangen, das Medizinstudium natürlich auch oft aus so der Athletenbrille zu sehen und da natürlich irgendwie so ein bisschen vielleicht auch einen freakigen Blick auf das Studium hatte. Aber genau, das hat sich sozusagen nebenbei entwickelt und auch sozusagen die ersten Jahre jetzt meines Studiums stand auf jeden Fall das Studium irgendwie im Vordergrund und erst später habe ich so gemerkt, dass vielleicht im Sport auch noch ein Tick mehr geht als nur Breitensport. So.
Was war dann der Abschluss in deinem Studium? Worum ging es da?
Also ich habe Medizin ja ganz normal studiert, also dementsprechend erstes, zweites und dann drittes Staatsexamen gemacht. Und wenn du jetzt auf ein Thema ansprichst, meinst du wahrscheinlich meine Doktorarbeit.
Ja,
genau. Genau. Also ich habe in der Physiologie promoviert und da auch zu einem leistungsphysiologischen Thema. Da ging es vor allen Dingen um Gefäßgesundheit. Also ich habe da einen gewissen vaskulären, also Gefäßparameter untersucht. Und das im Kontext von einer sportlichen Interventionsstudie. Also ich habe effektiv gesehen Leute im Laufen fit gemacht und mir ein Gefäßparameter angeguckt und dazu geforscht.
Okay, jetzt interessiert uns ja alle, hat es einen positiven Impact auf die Gefäßgesundheit?
Ja, also der spezielle Parameter bezog sich auf die Glykokalyx, das ist so eine Art Zuckerrasen, der unser Gefäßendothel, also die Innenseite unserer Gefäße auskleidet. Und dazu habe ich mir ein Parameter angeguckt und tatsächlich ist es so, dass da relativ starke Verbesserer im Sport auch verbunden waren mit einer Verbesserung dieser endothelialen Glykokalyx. Ja.
Weil mich das auch privat persönlich interessiert, wie weit spielt da Genetik tatsächlich eine Rolle? Weil die, sagen wir mal, Faktoren, die ja als Risikofaktoren beschrieben werden, sind ja wesentlich bekannt. Aber spielt Genetik da auch eine Rolle?
Auf jeden Fall. Also Genetik kann eine Rolle spielen. Also gerade der Parameter, den ich mir angeguckt habe, da habe ich ein Testverfahren benutzt, was eigentlich aus der Hypertonieforschung kommt, also eigentlich aus der Bluthochdruckforschung, was die Salzsensitivität anguckt. Also vor allen Dingen, wie vulnerabel bin ich gegen sehr hohe Salzbelastungen. Und das ist natürlich ein Parameter, der auch genetisch determiniert ist, also durch die Genetik ja, bestimmt sein kann, um halt dann auch tatsächlich über diesen Test sozusagen die individuelle Salzsensitivität, also wie salzsensitiv auf Nahrungsspitz oder Kochsalzspitzen in der Nahrung bin ich selbst untersuchen kann.
Und Ablagerungen spielen ja bei Gefäßinnenwänden auch eine große Rolle, die man bis zu einem bestimmten Punkt ja beeinflussen kann, aber irgendwann nicht mehr, nämlich wenn sie manifestiert sind. Spielt das auch eine Rolle?
Jetzt in der konkreten Studie, die ich durchgeführt habe, nicht, sondern da ging es dann tatsächlich ausschließlich sozusagen um diese Untersuchung dieses Zuckerrasens der Glykokalyx auf dem Gefäßsystem. Aber klar, natürlich ist Sport insgesamt gesehen, gerade was so vaskulaturprädiktive oder protektive Dinge angeht, ein sehr, sehr guter Faktor, ne?
Ja, sorry mal für diesen kurzen
Kleiner Exkurs, ja.
medizinspezifischen Exkurs, ja, aber weil mich das persönlich interessiert, weil ja, mit zunehmendem Alter sollte man ja diese Geschichten abtesten lassen, ja, ob man eben entsprechende Dispositionen hat oder nicht hat, weil die ja eine wichtige Rolle auch in der Vorhersage von Problemen, ja, Schlaganfallrisiko
Total.
etc. Spielen können. Auch wenn man immer Sport oder Ausdauersport getrieben hat. Also das ist nicht so, dass es dadurch gar nicht auftauchen kann, ja. Also deshalb, sorry für den kleinen Ausflug, aber Philipp musste
Gar
kurz
kein
sein.
Problem.
Ne? In meinem Alter muss man mal Dinge nachfragen, die dich noch nicht so
Nö,
interessieren.
alles gut. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin davor ja auch nicht zwangsläufig gefeit, ganz im Gegenteil. Jetzt muss man vielleicht auch den Zuhörenden, die natürlich jetzt kein Bild vor Augen haben, um das ein bisschen vielleicht einzuordnen, vielleicht sagen, also du bist ja jetzt noch, du hast zwar, das klingt ja so, du bist sportlich extrem aktiv, du hast einen Doktortitel inzwischen, du bist ja trotzdem, korrigiere mich, 28 Jahre erst alt. Also da auf jeden Fall in der Kürze deines Lebens auf jeden Fall schon eine Menge sozusagen erreicht. Trotzdem geht natürlich also hoffentlich deine sportliche Karriere noch weiter, aber auch deine berufliche Karriere, die beginnt ja gerade erst. Du bist jetzt quasi, nachdem du deinen Doktortitel, wie sagt man da, verteidigt hast? Nee, wie kriegt man das? Ja, genau.
Genau, ja, verteidigt, das wäre der richtige.
Arbeitest du an der Medical School of Hamburg, heißt die, glaube ich, auf Hamburg, oder? Genau.
Genau, die Medical School
Oder nur
Hamburg.
Medical School Hamburg. Quasi als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hast als Schwerpunkt natürlich, okay, du hast Lehrtätigkeiten, aber Lehre und vor allem auch Forschung. Und das ist ja, was uns heute auch so ein bisschen zum Kern unseres Themas führt. Also du machst, glaube ich, sehr viele verschiedene Sachen, was ich da so mich im Vorfeld informieren konnte. Aber ein Schwerpunkt, und da hast du uns, Asche auf mein Haupt, ich habe die Nachricht zwar gelesen, aber leider, wie das so ist, wenn man viele Nachrichten in so einem Posteingang bekommt und dann irgendwie drei Insta-Accounts hat oder so gefühlt, dann vergisst man das manchmal, wenn man es nicht sofort aufgreift. Ihr habt nämlich eigentlich Probanden gesucht für eine aktuelle Studie und da geht es um das große Thema Supershoes und was die womöglich für einen Einfluss haben oder vielleicht auch nicht. Ich glaube, bei euch ist das umschrieben mit dem Terminus, den kannte ich noch nicht, den finde ich aber auch gut. AFT steht für Advanced Footwear Technologies. Nimm uns mal mit, wie es dazu kam, weil ich sag mal, bei meinem sportlichen Hintergrund, da denkt man natürlich immer so, ja, okay, klar, Hochleistungssport, Spitzensport, Profisport, da ist das so ein relevantes Thema. Natürlich sieht man in der heutigen Zeit auch, seit jetzt ja schon 4, 5, 6, 7 Jahren, brauchst du nur nach Berlin gehen zum Marathon, schon Tage vorher im Tiergarten gefühlt jeden nur mit irgendwelchen Carbon-Schuhen rumrennen. Wo man natürlich mitbekommt, zwangsläufig, das schwappt ja jetzt auch in den konsumigen Markt rüber. War das der Anlass für euch zu gucken, das mal näher zu untersuchen oder wie kam es dazu?
Nee, ich würde sagen, das kommt gar nicht so sehr dazu. Also vielleicht auch erstmal zu dem Begriff AFT, den du gerade auch schon benutzt hast. Es gibt sozusagen in der Forschung, hat man vor ein paar Jahren einen Herausgeber auch einer Zeitschrift, die sich ausschließlich mit Fußbekleidung sozusagen beschäftigt, versucht versucht sozusagen diese ganzen unterschiedlichen Begriffe, die in diesem Kosmos Carbon-Schuhe, Super-Shoes, 4%-Schuhe und so weiter angeht, ein bisschen zu sammeln und hat das Ganze als Advanced Footwear Technology beschrieben. Und das bezeichnet halt so eine gewisse Art und Weise von Schuhen, die halt irgendwie davon geprägt sind, dass sie besonders leicht sind, irgendwie resiliente Schäume haben, also sehr Schäume mit einer hohen Energy-Return-Fähigkeit, aber auch einem starren Element, was irgendwo verbaut ist und eine gewisse Art und Weise der Formung der Schuhe hat, so ein sogenanntes Rocker-Profile, was du sicherlich auch kennst. Und das ist sozusagen der Sammeltopf oder der wissenschaftliche Name für diese Art und Weise von Schuhen, kurz AFT dann einfach genannt. Und das ist auch der Begriff, der in der Wissenschaft primär sozusagen benutzt wird.
Lass uns noch ganz kurz zur Klärung, damit wir alle Leute, die jetzt zuhören, auch mitnehmen. Diese Kombination aus Schaum und festem Element, wie du es beschrieben hast, wird ja landläufig schon als der Schlüssel beschrieben, also das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Dingen. Das Rocker-Prinzip ist praktisch ja eine Formung des Schuhs, der ab einem bestimmten Punkt, also Rocker ist ja der englische Begriff für Schaukelstuhl, den Fuß oder das gesamte System nach vorne kippen lässt. Ne? Also so eine Vorbeugung der jeweiligen Schuhleisten, ja, der dann einen Rocker-Punkt ausmacht, ab dem der Schuh praktisch nach vorne kippt, ne? Und ein Vorwärtsbewegen erleichtern, ermöglichen, unterstützen, wie auch immer soll. Ja? Also das nur so zur Verdeutlichung. Ja.
Ganz genau. Also da hast du schon relativ viele Dinge gut und richtig erklärt und auch gerade sozusagen die Anteile, was jetzt der Schaum ausmacht und was die Platte ist, natürlich auch eine sehr rege Diskussion.
Kann man sagen, ja. Erstmal, ihr habt es dann ja doch bei der Suche mit dem sexy Begriff Supershoes gemacht. Wie ist denn die Suche nach den Probanden ausgegangen?
Extrem gut. Also tatsächlich, wir haben okay. bei 70 Probanden gesucht und dadurch natürlich auch, dass ich relativ zielgerichtet auch Werbung irgendwie machen kann in der Leichtathletik, weil ich mich da doch ganz gut auskenne und Läuferinnen und Läufer auch dankbarerweise ein extrem tolles Probandenkollektiv sind, weil sie meistens sehr forschungsaffin sind, haben wir da extrem gute Rückmeldungen bekommen und mussten leider jetzt mittlerweile sogar Absagen verteilen, weil wir weit über 100 Anfragen hatten. Man muss natürlich auch sagen, in dem ganzen neuen Forschungsprojekt gibt es auch Schuhe umsonst, was vielleicht noch mal der Anreiz ist.
Ist natürlich nicht schlecht.
Wie fängt man nochmal Mäuse?
Ja, richtig. Mit Speck. okay, um vielleicht nochmal zu gucken, wie ist denn der Forschungshorizont angelegt, beziehungsweise wie lang ist der Forschungszeitraum, sage ich jetzt mal, beziehungsweise wie sieht der konkrete Ansatz aus, falls man das überhaupt hier teilen kann? Ich weiß nicht, ob sowas geheim ist. Ihr habt 70 Probanden jetzt, testet ihr einfach diese 70 mit dem jeweiligen Superschuh. Ihr werdet ja wahrscheinlich verschiedene Marken auch nehmen, das ist ja dann auch wieder, also wahrscheinlich wäre es ja spannend, eine Person mit mehreren Marken zu testen, ob da Unterschiede vorhanden sind oder wie ist da der Modus?
Genau, vielleicht müssen wir sozusagen auch nochmal so ein bisschen weiter ausholen, warum es überhaupt jetzt zu dieser Art und Weise von Studie gekommen ist und was vielleicht auch so in unserem Institut schon bisher gelaufen ist, weil in unserem Institut wir schon relativ viel auch zu Laufschuhen geforscht haben und auch insbesondere Professor Carsten Hollander, unter dem oder mit dem ich arbeiten darf, da auch relativ viel Forschung im Bereich Fußbekleidung gemacht hat. Das war früher minimalistische Fußbekleidung, mittlerweile halt deutlich eher diese AFTs. Und wir hatten schon ein Projekt, was vor einigen Jahren bei uns gelaufen ist, wo es insbesondere auf individuelle biomechanische Responses sozusagen auf AFTs ausgelegt war. Also quasi nicht gibt es den besten Superschuh oder AFT, sondern gibt es einen besten Superschuh oder AFT für mich. Das heißt sozusagen eine Individualisierung der unterschiedlichen Schuhe auf individuelle biomechanische Voraussetzungen. Und im Rahmen dieser Studie, die dort gelaufen ist, habe ich mir auch angeguckt, wie ist der Faktor Gewöhnung oder auch im Fachbegriff Habituation auf diese Schuhe. Also kann man zum Beispiel den Laufökonomie-Benefit, den man durch die Supershoes bekommt, dadurch steigern, dass man den Schuh gewöhnt ist. Und damals haben wir herausgefunden in der Studie, dass zumindest in diesen kurzen Bouts oder Running-Abschnitten, in denen wir die Laufökonomie untersuchen, der Faktor Gewöhnung gar keine Rolle spielt für den Benefit. Oh, wow. Das heißt, auf einer akuten Ebene hat es keinen Unterschied, ob ich jetzt diesen Laufschuh gewöhnt bin oder einem neuen Superschuh ausgesetzt ist. Wobei wir natürlich zu dem Zeitpunkt nicht ausschließen können, dass natürlich langfristige Anpassungsprozesse gegebenenfalls eine Rolle spielen, gerade was jetzt zum Beispiel Verletzungsprävention und Co. angeht oder auch Belastungen innerhalb einer längeren Dauer. Und das war so ein bisschen der Anlass, jetzt in einem neuen Forschungsprojekt diesen Faktor Gewöhnung und auch tatsächlich vollständige Adaptation an Laufschuhe systematisch zu untersuchen. Und das Ganze machen wir jetzt mit so einem, mit so einer randomisierten, kontrollierten Studie, wo mehr oder minder Leute zu uns ins Labor kommen, wir eine Laufökonomie-Messung machen. Also vielleicht auch, um da nochmal alle abzuholen, woher kommt überhaupt noch dieser ganze Name? 4%, das sind jetzt nicht Performance-Benefits, die man vielleicht damals durch den ersten Hersteller, der diese Schuhe hergestellt hat und den Schuh auch tatsächlich so genannt hat, untersucht hat, sondern es geht dabei um die Laufökonomie, die man dort verbessert und nicht direkt die Performance. Also die Laufökonomie ist eine der wesentlichen Leistungsdeterminanten sozusagen im Ausdauersport und auch irgendwie ein Begriff, glaube ich, unter dem sich die meisten Leute irgendwie was vorstellen können. Also es gibt nicht nur einen Motor, der besonders groß sein kann, sondern man muss mit diesem Motor auch irgendwie ökonomisch umgehen können, um Performance abzuliefern. Das ist ein sehr, sehr komplexer Parameter, diese Laufökonomie. Aber man kann im Labor sehen, dass diese Laufökonomie, die als Sauerstoffaufnahme pro Zeit oder pro Kilometer definiert ist und manchmal auch in Energie umgerechnet wird, verbessert wird durch diese AFTs. Und das ist sozusagen immer das, was wir im Labor untersuchen, wenn wir jetzt Laufökonomie-Messungen machen. Also ein Proband steht auf dem Laufband mit einer Spiroergometrie und wir untersuchen die Atemgase.
Und also bei dem lass mich noch mal ganz kurz einhaken, weil es ist ja total geil, ja, und du hast gesagt, ja, die Läufergemeinde und die Ausdauergemeinde ist sehr wissenschaftsaffin, die ist vor allen Dingen sehr schlagzeilenaffin, ja, wenn es darum geht, damit erreicht ihr XY-Verbesserungen, ja, und 4%, kann man sich schnell ausrechnen, ist ziemlich viel Verbesserung, ja.
Ja.
Aufpassen, es ist nicht 4% der Laufzeit dann nachher,
ja, auch schön, aber
4% der Ökonomie. Ja, ist natürlich also, viel angenehmer, wenn man für teilweise sehr stolze Beträge, aber immerhin, die Ökonomieverbesserung praktisch kaufen kann, bevor man sich an einen Monate, vielleicht jahrelangen Verbesserungsprozess der motorischen Fähigkeiten macht.
Total. Also vielleicht, man muss auch sagen, die Laufökonomie ist natürlich eine der wesentlichen Leistungsdeterminanten. Mhm. Das heißt also, auch Verbesserungen in der Laufökonomie führen dazu, dass sich die Performance verbessert. Auch wenn die Ausmaße natürlich vielleicht etwas geringer sein mögen. Aber klar, natürlich eine hohe Laufökonomie ist verbunden mit relativ viel Training. Also man kann sehen, dass natürlich höchst trainierte Athleten eine sehr, sehr gute Laufökonomie haben. Und das vielleicht auch sozusagen einer der Faktoren ist, der gerade in so einem langjährigen Trainingsprozess eine der wesentlichen Rollen spielen können. Also es gibt da zum Beispiel eine Studie, die sich Paula Radcliffe, der ein oder andere mag dieser Name noch bekannt sein, also ehemalige Weltrekordhalterin im Marathon, über Jahre begleitet hat. Und da kann man sehen, dass die maximale Sauerstoffaufnahme über die ganzen Jahre sehr, sehr konstant geblieben ist. Also da hat sich nicht viel getan. Aber über die Jahre ist ihre Laufökonomie immer, immer besser geworden. Und auch ihre Bestzeiten sind über die Zeit gestiegen. Also gerade im Hochleistungssport spielt dieser Faktor natürlich eine extrem große Rolle.
Das wird natürlich gerne subtrahiert, ja, in der allgemeinen Gemeinde. Da werden lieber die geilen Trainingssessions gepostet, ja, und dann imitiert nach Möglichkeit, weil es ja tatsächlich ein sehr zäher, für Erwachsene schwieriger Prozess ist, ja, nämlich motorische Abläufe zu verändern, überhaupt zu verändern oder zu verbessern. Das ist halt viel, viel schwerer, als nochmal ein paar Intervalle zu kloppen.
Ja.
Das ist ja ein bisschen die Krux. Ja. Da sagt man sich natürlich dann auch als Amateur, der das halt in seinen Tagesablauf einbaut, okay, soll ich jetzt hier wirklich so ein Laufökonomisierungsseminar machen oder gehe ich einfach ballern?
Ja, das ist
natürlich, du würdest sagen beides, ne?
Ja, man muss sagen, Ausdauersport ist natürlich auch zu einer gewissen Art und Weise ein relativ langweiliger Sport, weil man natürlich einfach über sehr, sehr lange Zeit sehr konstant trainieren muss, um physiologische oder halt auch biomechanische Veränderungen irgendwie ja, bewirken zu können. Ne? Also solche Veränderungen in der Laufökonomie geschehen nicht unbedingt über Nacht, außer man hat natürlich Superschuhe an, sondern das sind lange, lange Trainingsprozesse, die dahinter stecken.
Dann würde mich schon mal interessieren, weil das ist ja auch was im Internet, aber auch in sogenannten Fachzeitschriften in all den Jahren jetzt ja höchst kontrovers aus verschiedenen Blickpunkten beleuchtet wurde. Natürlich die Industrie, die sagt natürlich, unsere Schuhe, die helfen nicht nur Profiathleten. Da sagen natürlich dann so teilweise auch Redakteure, ich will jetzt keine Namen nennen, von welchem Magazin die sind, aber sagen wir, also da gibt es natürlich auch welche, die aus anderen Zeiten kommen, als die noch aktiv gelaufen sind, so sinngemäß, das braucht es alles nicht, weil früher sind wir auch ohne solche Schuhe, konnten wir auch das und das laufen und da prallen natürlich Welten und Weltanschauungen in dieser Laufbubble aufeinander. Klar, die einen wollen am Ende Schuhe verkaufen. Ich bin ja auch einer Marke sehr nahe über sehr, sehr viele Jahre, die da vielleicht ein bisschen später dabei waren, jetzt aber relativ brauchbare Modelle machen und stehe auch ab und zu in diesem Lab und habe 5000 Marker an mir dran und Maske und alles Mögliche. Ich sag mal so, aber da kann man natürlich argumentieren, ja, der Philipp, der war früher Profisportler, bin ich jetzt schon lange nicht mehr, aber ich merke trotzdem den Effekt, ob ich solche Schuhe anziehe oder nicht, da kann man mir erzählen, was man will. Trotzdem mag es natürlich dann irgendwelche Leute geben, die alles immer kritisch sehen wollen und sagen, naja, aber wenn jemand hier 3,5 Stunden, 4 Stunden rennt, denen wird der Schuh ja nichts bringen und das ist ja Quatsch und so. Würde mich mal interessieren, wie du oder wie ihr das aus eurer Sicht seht mit den Ergebnissen, die ihr schon habt, mit dem, was ihr vielleicht auch vorhabt zu untersuchen.
Ja.
Ich habe ein Bauchgefühl, ich bin jetzt bei weitem nicht so tief drin in dieser Biomechanik-Thematik, wie gesagt, auch für Leute, die vielleicht ein anderes Muskelkorsett haben, die vielleicht ein paar Kilo mehr wiegen. Das sind alles Aspekte, die vielleicht schon da reinkommen, wobei du selber gesagt hast, dieser Gewöhnungsprozess ist Illusion. Also man braucht scheinbar nicht, oder es verbessert jetzt nicht, wenn du diesen Schuh mehr gewohnt bist in der Ökonomie. Ich würde mal aus meinem Bauchgefühl sagen, darf das gerne widerlegen, ich glaube, jeder merkt einen Unterschied, der die Schuhe läuft, weil ich könnte mir sogar vorstellen, wenn jemand mehr wiegt, kriegt er mehr Effekt aus dem Schuh raus, weil ja mehr Energie wieder abgegeben wird auch. Also natürlich mehr Energie in den Schuh reingegeben wird, aber auch mehr abgegeben wird. Bin ich da komplett falsch oder wie siehst du das?
Ja, da sprichst du auch wieder schon ganz, ganz viele unterschiedliche Dimensionen an, würde ich sagen. Vielleicht können wir auf diese ganze Biomechanik auch später nochmal kommen, weil wir da auch recht coole Sachen bei uns im Lab machen. Aber du sprichst jetzt erstmal sozusagen das subjektive Gefühl an. Und da muss man vielleicht jetzt mal eine Studie anführen, die jetzt gerade relativ frisch rausgekommen ist und relativ eindrucksvoll bewiesen hat, dass es da auch relativ starke Placebo-Effekte gibt. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Format gewesen. Da hat man zwei Vaporflies gehabt, also die AFTs von Nike. Und das eine Modell davon komplett schwarz angemalt und den Probanden gesagt, ja, das ist so ein relativ abgetragener Schuh, lauf den mal. Und kurz danach dann das niegelnagelneue Modell gegeben. Also beide waren im neuwertigen Zustand. Das eine war halt nur optisch etwas heruntergekommen. Und diese ganzen subjektiven Belastungskriterien waren als deutlich anstrengender wahrgenommen in diesem schwarzen angemalten Schuh. Obwohl natürlich die Laufökonomie in beiden Schuhen sehr identisch war.
Ja.
Das heißt, wir haben da natürlich einen großen Faktor Psychologie in diesem ganzen Game mit drin. Das ist auch ein Punkt, den wir bei unserem letzten größeren Projekt im Institut hatten. Vielleicht einmal auch da, um auszuholen, da ging es um individuelle biomechanische Voraussetzungen im Sinne und dann die Responses bei verschiedenen AFTs. Also das Studiendesign sah so aus, dass Leute eigene Schuhe mitbringen konnten, also eigene Nicht-AFTs, auch eigene AFTs, die sie getragen haben. Und dann wurde von uns 3 unterschiedliche AFTs den Leuten zur Verfügung gestellt. Also wir hatten den Alphafly da, wir hatten das Modell von Essex da, also den Metaspeed, und wir hatten das Puma-Top-Modell da. Und haben dann die Leute in ihren eigenen AFTs laufen lassen, in ihren eigenen normalen Trainingsschuhen und dann auch in diese 3 unterschiedlichen AFTs. Und was wir sehen konnten, war, dass jeder dieser AFTs, den wir den Leuten gegeben haben, besser war in der Laufökonomie als natürlich ihre normalen Trainingsschuhe. Die ganzen AFTs untereinander aber nicht unterschiedlich waren. Und auch, wenn man das Ganze aber jetzt mal so ein bisschen anders sortiert, gab es sozusagen immer nach ein AFT, der für mich am besten funktioniert hat, einer, der am zweitbesten funktioniert hat und einer, der am drittbesten funktioniert hat, dann haben wir Unterschiede zwischen diesen Schuhen gesehen. Das heißt, es gibt sozusagen auf individueller Ebene einen Schuh, der für mich am besten funktioniert. Okay. Aber nicht sozusagen als Mittelwerte unbedingt, dass jetzt das, der eine Schuh besser ist als der andere. Und da hat auch solche subjektiven Belastungsempfindungen, wie bequem war der Schuh, wie anstrengend hat sich der Schuh angefühlt, nicht unbedingt tatsächlich oder war nicht assoziiert mit letztendlich dann der Laufökonomie in dem Schuh. Also sozusagen diese subjektive Belastung kann da manchmal fehlleiten.
Diese Umfrage haben wir, wenn du dich erinnerst, Philipp, als wir bei unserer Live-Show bei Intersport waren, da haben wir ja auch, das war natürlich eine völlig aus dem Plausch heraus, haben wir ja gefragt, ey, ne, wie wichtig ist euch, wie ein Schuh aussieht? Und da war eine relativ hohe Wichtigkeit bei den Leuten, ja, denen war es extrem wichtig, dass sie den Schuh cool fanden, den sie am Fuß haben. Andererseits ziehe ich natürlich jetzt aus der psychologischen Komponente den Rückschluss. Ich brauche also zu jedem wichtigen Wettkampf einen neuen Schuh.
Also da würde ich jetzt...
Ja, weil diese Komponente ja eine Rolle
spielt. Ja, da würde ich jetzt eher mit... Also ich würde dich in Teilen unterschreiben.
Du hast die ja früher immer so getragen. Du hast zu jedem wichtigen
Wettkampf einen neuen Schuh. Das stimmt, aber ich muss kurz einschränken. Nicht, dass wir hier jetzt... das ist so eine Don't-Do-This-At-Home-Nummer jetzt, Leute. Also wir müssen nochmal kurz klar sagen, ich würde auf gar keinen Fall empfehlen, einen Marathon mit einem neuen Schuh zu laufen, den ihr da vorne nicht getragen habt. Ja. Wenn das natürlich ein Schuh ist, aber auch da ist Vorsicht geboten. Ne? Wenn das jetzt ein Schuh ist, den ihr, also ein Modell ist, den ihr davor im Training lauft und dann sagt, ich nehme das gleiche Modell wegen einer anderen Farbe, gibt es ja, Color Update nur oder sowas. Auch da gibt es manchmal minimale Anpassungen, dass es irgendwie anders vom Schnitt ist oder was auch immer, andere Fabrik, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich habe das bei Adidas gemacht, weil UK 10.5 irgendwie, also bei Adizero Modellen ist halt für mich wie maßgeschneidert. Und da war, wenn du halt irgendwie drei, was waren das damals noch, Pro 2 oder Pro 3 ist da, zwei, drei in so einer Vorbereitung durchgelaufen bist, so gefühlt, dann hast du halt dann 9 vorm Rennen, in der Woche vorm Rennen rausgenommen, eine Abschlusseinheit gemacht und bist den Schuh gelaufen. Und da sage ich schon, aber da kann man wieder sagen, vielleicht auch subjektiv, oder vielleicht sogar wahrscheinlich subjektiv, wenn ich Punkt 1, erstmal musste ich mir die Schuhe nicht kaufen, das sei auch nochmal gesagt, nicht, dass die Leute hier denken, ich habe hier, keine Ahnung, habe hier irgendwie die bündelweise die Kohle immer zum Fenster rausgeschmissen, also ich konnte mir dann auch, ich habe hier drüben, glaube ich, noch 3 Evos stehen oder so, also jetzt, es ist so, ich musste mir die nicht kaufen, also du bist ja dann in einer Welt unterwegs, wo es sehr um Performance geht und dann natürlich nimmst du für dann das Highlight im Frühjahr oder im Herbst gerne einen frischen Schuh aus der Schachtel raus und ich fand schon, dass ich einen Unterschied gemerkt habe, wenn ich einen damals ja noch vor Evo-Zeiten, einen Pro 3, wenn ich mit dem 300 Kilometer im Training gerannt bin, also sprich nur für irgendwelche marathonspezifischen Einheiten, längeren Intervall-Sessions etc. und er hatte 300 Kilometer drauf, dann habe ich einen Unterschied gemerkt, wenn ich einen frisch aus der Schachtel genommen habe. Einfach weil, also äußerlich hast du das dem Schuh nicht angesehen. Da war jetzt nichts abgelaufen oder der stand jetzt nicht schief im Flur oder so. Aber du hast schon gemerkt, oder ich habe gemerkt, der Schaum von der Widerstandsfähigkeit oder wie auch immer Energiewiedergabe, das hat sich anders angefühlt nach 300 Kilometern zu dem neuen. Jetzt kann ich natürlich verstehen, dass nicht jeder sagt, Mensch, du, 250 €, ich weiß gar nicht, was die gerade kosten, vielleicht kosten sie auch inzwischen mehr, da mache ich jetzt auch alle 3 Wochen, hole ich mir so neue Schuhe. Das ist natürlich Quatsch, aber ich glaube, also ich für mich war überzeugt schon davon, dass das ein Unterschied war, wie der aus der Schachtel rauskam.
Auf jeden Fall, und das würde ich dir auch sozusagen mit dem, was es an wissenschaftlichen Publikationen zu dem Thema gibt, auch voll unterschreiben. Also wir hatten ja schon vorhin darüber sozusagen gesprochen, was jetzt ein AFT eigentlich ausmacht. Und da hatten wir gesagt, okay, es ist auf jeden Fall irgendwie, dass er sehr, sehr leicht ist. Und das ist halt nur mit diesen neuartigen Schäumen, die auch einer der anderen Bestandteile dieser AFTs sind, möglich. Und das sind diese Polyethylen-Blockamide. Das sind neuartige Schäume, die eine sehr, sehr niedrige Dichte haben, aber eine sehr, sehr hohe Resilienz und damit einen extrem hohen Energy Return möglich machen. Und das ist halt mit traditionellen Schäumen, die Ethylenvinylacetate nicht unbedingt möglich. Die haben dafür eine sehr, sehr gute Haltbarkeit. Das ist gleichzeitig aber bei den neuen Schäumen einer der größten Problematiken, dass sie nämlich auch relativ schnell.
Die sind nicht für 1000 Kilometer gemacht. Also weder von der reinen Abnutzung, aber auch schon vom, von der Wiedergabefähigkeit des Materials, glaube ich.
Genau, sie verlieren Rückstellkraft ihre, oder so. Positiven Eigenschaften. Also, und auch da gab es eine Studie dazu. Da hat auch teilweise der Studienautor selbst diese Schuhe 450 Kilometer abgetragen und vorher und nachher diese Peba-Schäume mit klassischen Eva-Schäumen verglichen und gesehen, dass die Laufökonomie-Benefits in einem neuwertigen Zustand da waren, aber nach 450 Kilometer einfach sozusagen auf dem Niveau eines traditionellen Schaums war. Das heißt natürlich auch, klar, den Schuh muss man nicht in die Tonne treten, der ist ja immer noch funktionsfähig. Man muss aber natürlich sagen, dass diese positiven Effekte, die wir natürlich uns im Wettkampf wünschen, nicht mehr vorliegen.
Also ich weiß ja schon, was jetzt passiert am kommenden Wochenende, also jetzt an diesem Wochenende. Philipp, bist du ja auch in Hamburg. Ja,
stimmt, Freitag.
Wo der Ironman stattfindet und auf der Messe wird sowieso schon relativ gut gekauft, weil der Triathlet an sich vielleicht noch ein bisschen affiner ist, was Gadgets und New Material angeht, als der gewöhnliche Läufer oder die gewöhnliche Läuferin. Jetzt gibt es natürlich noch mehr einen Grund zu sagen, Schatz, ich musste den kaufen.
Auf jeden Fall, aber ich würde jetzt, also natürlich auch da gilt irgendwie N plus 1, ne?
Weil ja, genau.
Aber, ich würde trotzdem irgendwie zur Vorsicht walten. Jetzt natürlich auch aus meiner sportpraktischen Brille. Ich habe, wie gesagt, letztes Jahr eine Publikation dazu gehabt, dass sich die Habituation, die Gewöhnung jetzt nicht unbedingt positiv auf kurzzeitige Belastungen auswirkt. Das heißt, Laufökonomie wird normalerweise eigentlich immer über 5 Minuten bis 15 Minuten Trials gemessen. Da misst man die Atemgase und das in unterschiedlichen Schuhsituationen. Das spiegelt natürlich sozusagen nur immer die akute Reaktion eines Systems jetzt irgendwie auf unterschiedliche Veränderungen wider. Das heißt ja noch nicht, dass das Ganze auch nach einer Stunde laufen oder 2 Stunden laufen, wie das im Marathon auf jeden Fall der Fall sein wird, noch genauso sein würde. Das heißt, wir haben da natürlich von der Forschung zu dem, was natürlich im Wettkampf passiert, irgendwie auch noch eine relativ große Gap, zumindest was dann die langfristigen Dinge angeht. Das heißt, eine Gewöhnung oder auch tatsächlich eine Adaptation an so einen Laufschuh ist schon auch eine Sache, die vielleicht einem nicht unbedingt was in den kurzzeitigen Benefits bringt, aber möglicherweise natürlich am Ende einer Belastung, dass das biomechanische System diese Belastung gewohnt ist und nicht ungewohnte Belastung da vertragen muss.
Du hattest das eben schon mal ganz kurz angesprochen, weil das ja auch ein Punkt ist, über den schon viel diskutiert worden ist. Responding, ne? Also wie reagiere ich individuell jetzt auf diese Schuhe und auf unterschiedliche Schuhe, die als Superschuhe oder ATF sind. Gibt es dazu eine klare Klassifizierung, dass man mit unterschiedlichen Laufstilen anders darauf reagiert, weil es ja vor allen Dingen bei dem Weltrekord der Frauen in Berlin letztes Jahr ein großes Thema war, dass man sagt hat, okay.
Berlin war vor 2 Jahren, Chicago war letztes
Jahr. Vor 2 Jahren, genau. Also es war Berlin, ne?
Genau.
Ja. Also da war eine große Diskussion in der Richtung, ja, dass man sagt, okay, ehemalige Bahnathletin, mit einer Geschichte aus dem 800-Meter-Lauf, also eher noch weiter als Frontfußläuferin, als jetzt der klassische oder die klassische Straßenläuferin. Ja? Also gibt es eine bessere Art zu reagieren auf den Schuh oder der Schuh auf meinen Laufstil reagieren?
Ja, würde ich auch noch eine eigene Einschätzung eingeben, die dann auch Lars gerne korrigieren darf, wenn dem nicht so ist. Bauchgefühl sagt ja. Also ich habe mich zum Beispiel nie als Super-Responder oder überhaupt Responder jetzt gefühlt. Ich habe gefühlt, dass die Schuhe was anderes machen und natürlich ganz anders sind wie ein flacher 1 Zentimeter Flat von früher, mit denen ich groß geworden bin. Natürlich das was anderes. Ich glaube aber nicht, dass meine Laufökonomie oder nicht in der Laufökonomie, meinem Laufstil sozusagen, dass jetzt, weiß ich nicht, dass es von automatisch, keine Ahnung, so 2% Bonus auf deine Laufökonomie bekommen hast. Ich glaube aber schon, wenn man natürlich dem Narrativ glauben mag, also am Ende, so wie das ja mal losging, das ganze Ding, Projekt bei Nike mit drei Auserwählten, wo man sich am Ende auf Elliot eingeschossen hat, also drei Auserwählte, denen man zugetraut hat aus dem eigenen Athletenportfolio, die könnten womöglich aufgrund von Laborergebnissen, Laborwerten, Leistungsdiagnostiken vielleicht in die Frage oder in der Lage sein, 2 Stunden zu brechen. Irgendwann hat man sich auf Elliot geeinigt sozusagen. Ich glaube, Tadese war noch dabei und wer war der dritte? Weiß ich gar nicht mehr. Und dann ist er aber dann das erste Modell als Vaporflyer sehr, sehr, sehr maßgeschneidert worden, am Ende ja praktisch für ihn und seinen Laufstil. Da muss man natürlich sagen, sieht natürlich begnadet aus, gibt wenige Menschen, die so laufen wie Eliud Kipchoge, könnte man vielleicht argumentieren, wahrscheinlich weniger Nutzen vielleicht, als das ihm direkt so bringt, vielleicht aber auch nicht, bin ich gespannt, wie du das siehst. Ich kenne aber noch eine Geschichte, weil du vorher Tigis Assefa gesagt hast, Ralf, aus dem, nennen wir es Adidas Entwicklerkreis, so mit denen man da häufiger zu tun hat, und die haben damals gesagt, das war aber schon nach dem Weltrekord, ich hatte den vermutlich Prototypen davon oder eine Art Prototyp 3-4 Monate vorher in Herzogenaurach in der Hand, damals noch ohne Streifen, einfach nur ein weißer Schuh. Ich dachte da so, das ist so Concept-Car-mäßig so ein Ding, das wird niemals wird sowas rauskommen, das ist ja so wie bei den Autoherstellern, da stellst du so ein futuristisches Ding irgendwo mal hin auf irgendeine Automobilmesse und das wird niemals wird so ein Auto rauskommen. Und war sehr überrascht, dass ich dann 3 Monate später in Berlin am Tag vorm Rennen von Charlotte Heidmann so einen Schuh mir auf dem Flur im Interconti geschnappt habe und gesagt habe, ja crazy, das ist doch der Schuh, den ich 3 Monate vorher in der Hand hatte. Und die haben dann wiederum ein paar Monate später, als ich wieder in Herzogenaurach war, hatten die gesagt, sie hatten eben Monate vorher noch länger als da, wo ich da war, eben verschiedene Athleten da, die diese Prototypen getestet haben, unter anderem auch Tigis Assefa. Und in der Konstellation, da wird natürlich viele Parameter gemessen, ne? Du hast diese ganzen Markerpunkte, du hast Spiro, du hast Laktat, du hast Herzfrequenz, verschiedenste Werte, die da getrackt werden bei den verschiedenen Stufen mit verschiedenen Modellen. Und bei dem Modell hat man schon damals gesagt, waren die Werte bei ihr wohl so crazy, dass die sich, also dass die wirklich einen Weltrekord, ich sag mal, nicht nur für möglich gehalten haben, sondern eigentlich erwartet haben, wenn jetzt normale Umstände in Berlin stattfinden sozusagen. Also entgegen dem, wo natürlich waren, die ganze Welt war ja geschockt damals in dem Moment, aber so die Leute, die da in diesem Entwicklerteam waren und gesagt haben, wir haben Werte gesehen schon vor einem halben Jahr, wo wir gesagt haben, Alter, das ist ja crazy, ist ja geisteskrank, wenn die das so nur ansatzweise auf die Straße bringt, das wird ein neuer Weltrekord. Jetzt bin ich gespannt, Lars, war jetzt viel dabei, aber so zwischen Gefühl und gibt's, sind manche Schuhe für manche Menschen mehr geeignet oder besser geeignet als für andere?
Ja. Da hast du jetzt viele gute Punkte auch schon angesprochen. Also es gab auch eine Studie, die auch, sagen wir mal, Herzogenaurach nah war und auch Schuhmodelle benutzt hat. Und die haben sich Weltklasse-Athleten tatsächlich angeguckt und auch Recreationals, also eher Breitensportlerinnen. Und was sie entdeckt haben, war, dass es eine extrem hohe Varianz gab. Das heißt, es gab Athleten, die teilweise Benefits von +11% hatten in ihrer Laufökonomie. Und andere, die sich aber auf dieses Schuhmodell um 10% in der Laufökonomie verschlechtert haben. Das heißt, im Mittel kam man wieder ungefähr bei diesen +/-4% raus, die man in der Mittelwertstatistik gesehen hat. Aber die Streuung war natürlich extrem. Und es gibt Leute, die sehr, sehr gut auf dieses Modell reagiert haben und andere, die eher sehr, sehr schlecht darauf reagiert haben. Und sozusagen jetzt ist es natürlich interessant, Vorhersagen irgendwie zu machen, gerade was jetzt die Biomechanik angeht, zu sagen, okay, warum funktioniert jetzt dieser Schuh besonders gut für mich? Und da muss man sagen, ist die Studienlage eher dünn, aber wir haben in dem Projekt, von dem ich gerade einmal erzählt hatte, was bei uns im Institut lief, sehen können, dass Schuhe, die dazu führen, dass die vertikale Oszillation des Beckens, also wie hoch bewegt sich das Becken hoch und runter beim Laufen, wenn das relativ gering war in einem Schuh, und wenn durch den Schuh die Bodenkontaktzeit verkürzt wurde, das assoziiert war mit besonders guten Laufökonomieverbesserungen.
Okay, sagen wir mal so, wer so läuft, läuft aber schon auch extrem gut.
Aber weißt du, was da spannend ist? Ist nämlich, dass, da erinnere ich mich an meinen ganz alten Trainer Kurt Ring in Regensburger Zeit noch, der hatte damals schon gesagt, also war ja so eine, ich sage jetzt mal, nicht eine hundertprozentige Liebesentscheidung damals für mich auf die Straße zu gehen, sondern eher aus Mangel an Optionen auf der Bahn zu sagen, fuck, ich weiß nicht, 13, 15, I don't know, ob das noch im Bereich des Möglichen ist, einfach aufgrund von mangelnder Grundschnelligkeitsfähigkeiten womöglich. Und der hat gesagt, du hast eigentlich einen sehr schönen Laufstil für die Bahn. Also so, wie man das halt mal anerzogen bekommt, als wenn du von klein auf Leichtathletik und Koordination und alles machst. Also natürlich wahnsinnig hohes Knie und langer Schritt und aber auch leider auch immer mehr nach oben ein bisschen arbeiten, zu viel. Das kannst du natürlich auf 15 oder das kannst du auf 5000 machen, vielleicht noch auf 10.000. Marathon ist dann halt scheiße, weil du halt sehr viel Energie einfach verlierst sozusagen. Interessant ist ja, dass, wenn man jetzt so Eliud Kipchoge nehmen, gut, der hatte jetzt natürlich viele Jahre Zeit, bevor, also er ist jetzt vielleicht auch über seiner Prime, aber damals viel Zeit, sich an dieses Straßenlaufthema zu gewöhnen. Ich erinnere mich auch noch dran, dass es bei Haile Gebrselassie damals ein großes Thema war, auch im Adidas-Kosmos, seinen Laufstil im weitesten Sinne, also anzupassen, straßentauglich zu machen, weil es einfach zu viel Energieverlust war. Jetzt ist natürlich schon die Frage, auch eine Tigis Assefa mit dem Background, ursprünglich mal 800 Meter und so, ist jetzt ja nicht, das sind alles keine klassischen Beispiele dafür, wo man sagt, die haben es so gesehen einen super ökonomischen Laufstil, also wo sie mal herkamen sozusagen, bezogen auf Straßenlauf, weil da ist es, wie du gesagt hast, das Ziel ist ja für euch zu Hause nochmal vereinfacht ausgedrückt, das Ziel im Straßenlauf ist ja, da kriegst du, da gewinnst du keine Schönheitspreise. Also es gibt wenige, die den Schönheitspreis unten noch schnell sind, aber in der Regel ist es ja sinnvoll, dass das Becken möglichst wenig Bewegung nach oben und unten ständig, also wenig ständige Veränderungen hat. Und eigentlich ein flacher Schritt ist eigentlich ja das, nicht nachteilig. Ne?
Was man vielleicht sowieso ein bisschen sagen muss und wo ich mich auch ein bisschen schwer mit tue, ist zu sagen, jetzt eine gewisse biomechanische Eigenart ist jetzt verbunden mit einem besonders guten oder schlechten Laufstil. Also ich hatte das schon gesagt, Laufökonomie ist ein viel, viel komplexerer Parameter oder Messgröße, als man das meistens denkt. Und die biomechanische Ökonomie ist nur sozusagen ein Teilbereich der Laufökonomie insgesamt gesehen. Da gibt es zum Beispiel kardiopulmonale oder auch metabolische Dinge, die in diesen Faktor mit eingehen. Das heißt, es ist immer relativ schwer, jetzt einfach durch von außen drauf gucken, zu sagen, okay, das ist jetzt ein ökonomischer oder ein unökonomischer Laufstil. Und auch gerade Veränderungen über Zeit. Also ich hatte jetzt über den Winter eine Studie, wo wir sehr gut trainierte Läuferinnen und Läufer knappe 2 Stunden auf dem Laufband hatten und wir Laufökonomieanalysen sowohl in AFTs als auch Non-AFTs durchgeführt haben, aber auch die Biomechanik dabei erfasst haben, dass die Veränderungen in der Biomechanik sehr, sehr, sehr gering sind. Selbst über 2 Stunden Belastung auf dem Laufband gleichzeitig die Verluste in der Laufökonomie über die Zeit relativ hoch sind. Das heißt, entweder es führen sehr, sehr kleine Effekte in der Biomechanik dazu, sehr große Effekte in der Laufökonomie auszuüben, oder es gibt halt sehr, sehr viele andere Prozesse, die dazu beitragen. Und das ist die weitaus wahrscheinlichere Geschichte.
Gut, menschliche Bewegung ist halt auch ein relativ komplexes Konstrukt, ne, von sehr unterschiedlichen Dingen, die da eine Rolle spielen, plus dann eben auf die Dauer ja gerechnet. Das ist ja auch immer die Krux, die wir jetzt alle so in unserem Kosmos haben, ja, ne, weil wir machen es halt länger, ne, und es geht nicht um 100 Meter schnell laufen. Auch da gab es ja Leute, die aus dem absoluten Top-Bereich, ja, also früherer Weltmeister Fred Curley, der hat seinen Vertrag mit einer Schuhmarke praktisch aufgekündigt, weil er mit den Spikes, die er zur Verfügung hatte, sich nicht wettbewerbsfähig fühlte. Die waren jetzt sicher von dem, was sie gebaut haben, nicht sehr viel anders wie andere Schuhe. Aber er fühlte sich damit nicht wettbewerbsfähig und hat mitten in der Saison, nach dem zweiten Rennen oder so in der Saison, diesen Vertrag aufgekündigt. Und da ging es halt um eine hohe 6-stellige Summe. Ja, und hatte gesagt, nee, damit komme ich nicht klar, mache ich nicht. Ja, und stand dann ohne Vertrag da. Ja, also das muss man halt auch mal da in dem Bereich sehen. Nur hier geht es ja um andere Dinge. Wenn wir uns jetzt mal einmal trotzdem, ja, weil ich sehe das ja gerne aus der Perspektive der Menschen, die vielleicht nicht so giftet sind wie du, Philipp. Wenn ich jetzt vom Laufen her eher über die Hacke aufsetze, habe ich dann überhaupt noch einen Effekt mit Superschuss?
Ja, also ehrlicherweise quasi ob Hackenlauf oder jetzt irgendwie Vorfußlauf, das wirkt sich tatsächlich eher weniger auf die Benefits aus.
You go, habe ich auch gesagt, also, ey. Weil ich glaube nämlich einfach aufgrund dieser Rocker-Konstruktion macht es ja jedem das relativ leicht, dass du dann diesen schnellen, wie soll ich sagen, weißt du, dieses schnelle Überrollen hast sozusagen. Ja. Also ich finde, das verkürzt ja schon eine Bodenkontaktzeit schon im Vergleich zu einem herkömmlichen Schuh, sagen wir mal Non-ATF-Schuh. Oder nimm mal einen Flat früher, der sogar ganz direkt war, wenn du da ja voll auf der Ferse rein donnerst, ich glaube, das hat verhältnismäßig natürlich länger gedauert, bis du da einmal über den Fuß drüber warst, als wenn du jetzt auf einem Schuh Auftritts, der sich erstmal sehr stark stauchen lässt, aber dann durch diesen Rockerpunkt, den man als Adios Pro 4, da ist er sogar nochmal weiter nach hinten verlagert worden, dem Evo angeglichen sozusagen. Da denke ich mir, stell jeden da rein, wird dir jeder merken, dass also Vorfußlaufen kann einfacher sein. Also dass man das also, rüberrollt sozusagen.
Ja, diese klassischen biomechanischen Veränderungen, die man jetzt auch durch AFTs zum Beispiel sieht, die haben wir vielleicht auch noch gar nicht so genau angesprochen. Das ist halt prinzipiell, dass die Bodenkontaktzeit sowieso im Vergleich zu normalen Schuhen verkürzt ist, während aber die Flugzeit deutlich verlängert ist. Die Schrittfrequenz sinkt aber gleichzeitig dadurch. Das heißt, man kann sich so ein bisschen vorstellen, okay, wir haben einfach sozusagen einen längeren und bouncieren Stride irgendwie. Ne? Also man fliegt länger, ist weniger am Boden und macht sozusagen auch mit einem Schritt etwas mehr Strecke. Und das ist natürlich energietechnisch gesehen auch vorteilhaft.
Ja.
Wobei man ja mit einer höheren Flugweite auch eine höhere Kraft wieder aufwenden muss, um den Aufprall auf dem Boden wieder zu kompensieren in Fortbewegungsenergie. Ne?
Wobei da hilft ja wahrscheinlich wieder die Konstruktion aus Schaum plus was auch immer, wie geartetes Stabilisierungselement in der Sohle, oder?
Korrekt, ja. Andererseits muss man natürlich auch sagen, jetzt, weil unweigerlich sich dadurch natürlich auch so ein bisschen diese Verletzungsdimension aufzwingt, dadurch, dass auch die Lage zu Studien, was Verletzungen in AFTs angeht, sehr, sehr dünn ist. Also da hat Carsten Hollander, unser Leiter des Instituts, auch tatsächlich schon eine Case-Series mal so rausgebracht, wo es um Mittelfußbrüche gab. Also man muss vielleicht sagen, Case-Series ist so evidenztechnisch eher am unteren Ende. Ne? Das sind eher so Erfahrungsberichte von Experten, die irgendwie in einem gewissen Kontext gewisse Dinge gesehen haben und darüber berichten. Und da war es eine Case-Series zu Mittelfußbrüchen, die gehäuft bei der Verwendung von diesen AFTs zutage kam. Wirklich gute Forschung dazu ist natürlich sehr, sehr schwer, weil man natürlich schlecht einfach mal 100 Leute irgendwie kriegt, sagt, okay, trainiert in den AFTs, bis ihr euch verletzt und wir gucken uns an, was da passiert. So, sondern das sind halt sehr, sehr dezente Studien, die wir da auch oder die da durchgeführt werden. Und das wird auch tatsächlich jetzt in unserer neuen Studie, die wir da durchführen werden, mit erfasst. Also da geht es um das Thema, das haben wir schon einmal angesprochen, Gewöhnung an Schuhe, aber in einem langfristigen Kontext, also über 12 Wochen. Da kommen die Leute zu uns ins Labor, dürfen einmal in AFTs laufen, einmal in Nicht-AFTs und einmal in einem Kontrollschuh, der dann danach im Labor verbleibt. Und sie werden einer Gruppe zugeordnet, nämlich entweder den AFTs oder den Non-AFTs und dürfen 12 Wochen lang in diesem Schuh trainieren. Über diese Zeit erfassen wir dann wöchentlich sozusagen mit so einem Athlete-Monitoring-Tool deren Gesundheitszustand, also wie zum Beispiel, ob Verletzungen auftreten und so weiter. Sie können dann auch tatsächlich, falls etwas auftritt, bei uns ins Institut kommen und bekommen eine ärztliche Diagnose. Und nach 12 Wochen schauen wir uns dann wieder an, wie die Laufökonomie in dem getragenen Schuh ist. Also das kann zum Beispiel der AFT sein, wenn man in die Gruppe gekommen ist. Dann in einem Non-AFT als Kontrolle ist der Benefit vielleicht größer geworden jetzt, nachdem man in diesem Schuh länger trainiert hat. Und natürlich auch noch in einer Schuhsituation, in dem man trainiert hat, aber in einem vollwertig neuwertigen Zustand. Das heißt, es ist natürlich ein Punkt, wenn man 12 Wochen jetzt den AFT getragen hat, sind natürlich Material-Ermüdungserscheinungen in diesem Modell mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden. Das heißt, wir messen natürlich einmal in dem getragenen Schuh, aber auch in einem neuwertigen, selben Schuh. Genau. Und darüber können wir natürlich auch relativ schön die Verletzungen, die in diesem Zeitraum auftreten, in den unterschiedlichen Gruppen miteinander vergleichen.
Ich sehe schon, ihr habt ganz schön viel Schuhe bei euch rumstehen.
Ich habe Anfang der Woche eine Schuhbestellung von 110 Schuhen.
ist aber auch cool, oder? Einmal 110 Schuhe bestellen.
Kriegt man da irgendwie Anzahl, Rabatte wahrscheinlich dann irgendwann, je nachdem.
Genau, Anzahl, Moment, es geht gar nicht dreistellig. Was ist das hier für ein Kindergraben? Nochmal kurz zu den Verletzungen, weil du sagst es, Mittelfußbrüche, das klingt jetzt so nach wie Mittelfuß gebrochen, eher Ermüdungsbrüche, die da aufgetreten sind.
Ermüdungsbrüche. Also es geht da in die Richtung Ermüdungsbruch.
Spannend,
also.
Weil ich hatte das Gefühl, aber das ist natürlich auch 100% individuell, ich hatte das Gefühl, mir hat's, also als dieser Wechsel stattgefunden hat Und wie gesagt, das war bei uns ja ein bisschen später der Fall. Ich bin ja lange noch Takumi Sense, alte Takumi Sense oder Adios gelaufen mit Boost damals ja, glaube ich, dann noch. Dass da der Wechsel zu diesem Pro 1 für mich deshalb auch so ein Aha-Erlebnis war, weil es plötzlich vor allem bei mir, ich sag mal, Unterschenkel-Thematiken und Fuß-Thematiken komplett weg-egalisiert hat. Also alles, was so, sagen wir mal, ich hatte früher sonst an der Donau hier, wenn ich so einen marathonspezifischen 30er bis 40er gemacht habe, in Wettkampfschuhen, kam mir dann auch ab und an vor in so einer Vorbereitung. Ja gut, Waden, tiefer Waden, Muskulaturansatz, Plantarfaszie war dann schon meistens gut beansprucht, muss ich sagen, die Tage danach. Das war ja auch immer dann immer so eine, naja, Abwägung. Ne? Man muss ja gucken, dass du gesund bestenfalls in deinen Marathon reinkommst. Gleichzeitig war es ja wichtig, dass du diese Läufe gemacht hast, weil es ja eine muskuläre Anpassung unter anderem auch zur Folge hatte, die wichtig war für den Wettkampftag. Und ich fand mir den Wechsel auf Carbon-Schuhe, ATF, Superschuhe, whatever. Also Waden, Themen, Fuß, war einfach weg. Ich hatte das Gefühl, das macht alles der Schuh für dich plötzlich irgendwie so. Also das wurde früher
wirklich sehr stark. Deshalb habe ich natürlich auch gerade sozusagen diese Studie, die veröffentlicht wurde, auch ein bisschen versucht, in den Kontext einzuräumen, dass es da einfach relativ wenig zu gibt. Ja. Das ist bisher so das Einzige, was mir bekannt ist im Bereich AFT zur Verletzungsthematik. Subjektiv würde ich dir vollkommen zustimmen. Also mir geht es auch so, dass gerade Fußmuskulatur und Wadenmuskulatur insgesamt weniger belastet ist. Und das kann man auch, finde ich, ganz gut zumindest erklären, mechanistisch. Dadurch, dass auch diese AFTs ein starres Element besitzen, wird auch das Mittelfußgelenk so eine Art versteift. Ja. Also das Bewegungsausmaß nach hinten, die sogenannte Dorsiflexion, wird etwas eingeschränkt. Und das gibt auch der Wadenmuskulatur, die den Fuß wieder nach unten drückt, sozusagen, also die Plantarflexion macht, etwas mehr Zeit. Also diese Muskulatur kann bei etwas niedrigeren Kontraktionsgeschwindigkeiten arbeiten, was vielleicht auch dazu beitritt, dass der ganze Laufstil etwas ökonomischer sein könnte oder aber halt auch diese Strukturen entlastet.
Und wiederum muss man auch sagen, also ich bin kein Physiker, aber also ich meine, Energie verschwindet natürlich nicht einfach so. Ich bin jetzt ein relativ großer Läufer, vielleicht ist das bei kleineren Läufern nicht so der Fall, was mir aber aufgefallen ist, Unterschenkel war kein Thema mehr plötzlich mit den Superschuhs. Ich fand auch Oberschenkel hast du viel besser weggesteckt, also gerade so Oberschenkel, Vorderseite, Traktus war ja schon, konnte früher auch mit den flachen Schuhen, konntest du schon merken, wenn du dann hohe Wochen hast und dann noch die langen, schnellen Läufe und so. Aber ich habe viel mehr Probleme bekommen, also ist keine Wenn-Dann-Geschichte, aber die ist halt parallel aufgetreten mit dem Wechsel auf die anderen Schuhe. Also ich glaube, ich impliziere schon, dass da bei mir zumindest ein Zusammenhang dann bestanden hat. Energie verschwindet ja nicht. Die muss ja irgendwo trotzdem hin oder verarbeitet werden im Körper oder wie auch immer. Ich hatte schon das Gefühl, ich hatte viel mehr untere Rückenprobleme, viel mehr so Beckenkamm, Ansatz Gesäßmuskulatur, wenn man das nicht immer konkret gleich nachgearbeitet hat und viel gerollt hat und viel Physio gemacht hat, dann konnte durch den Tonus in der Gesäßmuskulatur Ischiasnerv etc. angegriffen werden, mehr Oberschenkelrückseitenthematiken, die entstanden sind, aber meistens nervale Sachen sozusagen, weil einfach zu viel Tonus war, der irgendwelche Nervengefäße etc. irritiert hat. Das waren Nebeneffekte, die mir aufgefallen sind. Jetzt für euch zu Hause vielleicht auch nochmal kleiner Disclaimer. Ich mache jetzt nicht aktiv Werbung für Superschuhe, aber man muss natürlich auch sagen, das, was wir gemacht haben oder was ich früher gemacht habe, war jetzt auch ein bisschen extremer als das, was jetzt üblicherweise empfohlen ist, was man so vielleicht als Lauftraining macht, also sowohl von dem Umfang als auch von der Intensität. Ich fand es eine Riesenhilfe, weil ich das Gefühl hatte, insgesamt betrachtet hat es schon eine krasse Veränderung in Belastungsverträglichkeit herbeigeführt. Also es ist ja immer so, das muss man auch sagen bei Hochleistungssportlern oder generell bei Leistungssportlern, muss man gar nicht Hochleistungssportler sagen, wenn nichts wehtut, dann denkt man, man kann ja noch mehr machen. Das ist nicht gesund und nicht empfohlen, aber es ist ja so, nur weil es dann besser ist, sprich die Schuhe helfen dir mehr auszuhalten, ja, dann rennst du schneller. Und das ist natürlich zufällig zeitgleich in die Phase mit Renato Canova gefallen, wo wir sehr viel mit Training oder ich nochmal sehr viel in der späten Phase der Karriere mit Training experimentiert habe und plötzlich Sachen machen konnte, die ich früher für unvorstellbar gehalten habe, einfach von der Aushaltbarkeit sozusagen. Das heißt, man muss natürlich sagen, ja, ich konnte ich habe schon theoretisch das Gefühl gehabt, ah ja, 40er in 3,30 ist ja gar nichts mehr so, weil muskulär ist das ja an einem Tag recovered, aber wir haben dann auch keine 40er mehr in 3,30er Pace gemacht, sondern das war dann halt 3,20 oder schneller so. Also das verschiebt sich ja dann, weil du ja immer versuchst, irgendwo Grenzen auszuloten. Also deswegen, vielleicht sind auch Probleme aufgetreten, weil man einfach natürlich versucht hat, den Bogen so weit zu spannen, wie es
halt ging. Dann, ja. Klingt halt auch insgesamt so gesehen eher, als hätte natürlich auch das Gesamttraining zu dem Zeitpunkt, wo vielleicht auch deine Rückenprobleme
massiv zugenommen
sind, sich insgesamt sehr deutlich verändert hat. Und gerade wenn zum Beispiel, also diese AFTs verändern vor allen Dingen Gelenkwinkel im Bereich des Sprunggelenks und des Mittelfußes und weniger im Bereich von Hüfte und Knie, dass du einfach in der Lage warst, dass das nicht mehr limitierend war und du natürlich jetzt dann stärker draufgehalten hast und die Probleme halt eher durch Gesamtumfang oder einen höheren Gesamtload als solches irgendwo entstanden
sein. Aber denkst du, der Bounce, also das mehr an Bounce, was diese Schuhe ja abgeben sozusagen, das wirst nicht durch ein Zentrum oder muss durch ein starkes, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck bei Kollegen, man beobachtet ja, man tauscht sich aus im Trainingslager. Ich fand schon bei einigen und bei mir auch in Teilen, wir haben versucht, ich war nicht der Einzige, der diese sehr unspezifischen Probleme oder nicht immer akut, aber wo man halt gemerkt hat, das ist jetzt die Stelle, die am meisten abpuffern muss oder arbeiten muss, auch an den Tagen danach, dass du gemerkt hast, du läufst halt schon morgens los, auch bei einem Easy Run und denkst so, dann natürlich nicht in ATF-Schuhen, wo du denkst so, boah, Alter, irgendwie mein unterer Rücken ist aber derbe dicht heute irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte schon das Gefühl, dass manche versucht haben, bin jetzt nicht mehr so tief drin, was da aktuelle State of the Art ist, aber da, mit anderen Kraftübungen noch mehr Fokus auf ein starkes Zentrum zu richten, noch mehr Fokus zu richten auf eine starke Gesäßmuskulatur, viel mit Aufsteiger zu machen und solche Sachen irgendwie, auch vielleicht irgendwie Rückenstrecker und sowas, dass man das irgendwie, wirklich Zentrum, nicht nur Core, aber also wirklich Becken, Hüftbeuger, all diese Geschichten irgendwie ein bisschen zu, noch mehr in Fokus zu nehmen bei Stabien, bei Krafttrainingsgeschichten, ja.
Ja. Ich würde dir subjektiv zustimmen. Ich kann dir aus wissenschaftlicher Sicht da einfach keine gute Antwort geben. Also das ist manchmal so ein bisschen die langweilige Antwort eines Wissenschaftlers dann in dem Bereich. Entweder es kommt drauf an oder das können wir noch nicht sagen. Und ich glaube, ich wäre jetzt da bei Letzterem.
Ja, aber ist ja trotzdem genau spannend, an den Stellen ja weiter zu gucken. Ne? Also das sind ja die Sachen, die ihr euch dann auch vornehmt. Ja? Ihr stellt halt Phänomene fest und geht denen nach. Ja, ich würde noch mal einmal gerne zu der schon zurückliegenden Forschung zurückgehen.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass ihr da in Richtung Natural Running, war ja mal so ein Thema, ne? Also mit Barfuß oder Barfußähnlichen, wie soll ich sagen, Fußummantelungen. War das so ein Effekt, den ihr da drin untersucht habt? Also was da passiert mit Fuß und mit Muskulatur und so weiter?
Das ist das Forschungsgebiet von Carsten Hollander vor allen Dingen gewesen.
Das meine ich, ne?
Der hatte relativ viel zu Barfußschuhen gemacht und auch sich da teilweise Laufökonomie und auch Gewöhnungsprozesse an Barfußschuhen genauer angeguckt. Da muss ich sagen, das ist ehrlicherweise nicht meine Expertise und da bin ich auch nicht so besonders tief drin. Aber auch da hatte er, glaube ich, nachdem er längere Zeit Leute in Barfußschuhen hat laufen lassen, Benefits in der Laufökonomie sehen können. Also auch dann quasi in normalen Schuhen.
Weil ich erinnere mich an Artikel, also populärwissenschaftliche Artikel, die gibt es, glaube ich, auch Dokus dazu, die ja auch versuchen zu ergründen, warum uns Läuferinnen und Läufer aus Ostafrika im Schnitt so überlegen sind. Viele von denen laufen eben sehr lange in der Kindheit und Jugend barfuß. Ja, und jetzt nicht nur gehen, sondern laufen auch barfuß. Ja, Philipp, du hast die alle gesehen und kannst das insofern ja bestätigen. Super. Heißt ja noch nicht, dass das jetzt einen Effekt hat auf das, was später dann in meinem Hochleistungsbereich passiert. Ja, aber das ist ja ein spannender Ansatz, weil im Prinzip haben wir uns ja ein bisschen davon entfernt, jetzt zivilisatorisch davon entfernt, dass man überhaupt barfuß sich bewegt oder geschweige denn Sport treibt barfuß, ja, also außer Schwimmen, ja, also die meisten schwimmen noch barfuß, aber ansonsten ja eher nicht mehr, ja, also Laufen, barfuß und solche Geschichten findet man hin und wieder nochmal in in Ökonomie-Seminaren, ja, dass da wieder angefangen wird, mal zu gucken, wie läuft man denn eigentlich auf den blanken Füßen. Ja? Aber dieser Kontext ist für mich nochmal spannend. Was dein Eindruck ist, jetzt auch aus der eigenen Laufgeschichte, aber eben auch im Hinblick auf dann irgendwann in Richtung sich Supershoes zu bewegen, was die Vorgeschichte für eine Rolle spielt in der Ökonomie nachher?
Ja, auf jeden Fall ein komplexes Feld. Also gerade wenn es jetzt irgendwie darum geht, zum Beispiel irgendwie Faktoren zu erkennen, die jetzt ostafrikanische Läufer, Läuferinnen uns überlegen machen in irgendeiner Art und Weise. Das ist, glaube ich, ein Feld, was auch schon relativ lange bespielt wurde und auch mit großem Forschungsinteresse irgendwie nachgegangen wurde. Ob da jetzt zum Beispiel der Faktor Barfußlaufen wirklich einen großen Einfluss hat, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Also ich hatte es gerade schon gesagt, in diesen Barfußstudien kam schon mal raus, dass auch die Laufökonomie steigen kann, nachdem man eine längere Zeit Barfußlaufen betrieben hat. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass das sehr wahrscheinlich auch mit einer gewissen Verletzungshäufung zukommt. Und quasi dieses Wechselspiel von vielleicht gezielter Belastung der Fußmuskulatur und gezielter Entlastung der Fußmuskulatur, da irgendwie einen Sweet Spot zu finden, ist sicherlich eine relativ komplexe Herangehensweise. Ne? Also wir wissen natürlich jetzt auch nicht, wie auf lange Sicht sich diese Schuhtechnologie, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, sich jetzt irgendwie auf Fußmuskulatur, Wadenmuskulatur und Co. Auswirkt und ob es vielleicht dann ja auch irgendwie in langer Zeit andere Probleme sozusagen wieder auftreten können, wenn dieser ganze Konsum chronisch wird. Aber genau, deshalb kann ich dir da keine wirklich, wirklich tolle Aussage zu machen. Was ich subjektiv sagen kann, ist natürlich, wenn man in der Lage ist, prinzipiell erstmal mehr zu trainieren, weil man weniger Probleme mit Unterschenkeln, Füßen und Co. hat, ist das natürlich erstmal ein großer, großer Faktor, weil gerade solche Faktoren wie Laufökonomie, man da doch relativ stabile Zusammenhänge zum Beispiel mit dem Gesamtlaufumfang aufstellen kann, den man betreiben kann.
Ja, das ist klar. Also der determinierende Faktor ist erstmal das Budget, das zur Verfügung steht, um sich neue Laufschuhe zu kaufen, fürchte ich. Ja.
Du, es gibt für die allermeisten gute Anlässe, für uns, Ostern, Weihnachten, Vatertag, alles Mögliche.
Der nächste Ironman, der nächste Marathon.
Richtig.
Ja, der Lars hat ja schon das böse N plus 1 Formel, das Mantra hat er schon genannt.
Also mit einem Blick in den Hintergrund seines Aufnahmezimmers, sage ich mal so, das könnt ihr zu Hause natürlich nicht sehen, aber ich sehe schon mal Minimum, keine Ahnung, 15 oder 20 Paar. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es alles ATFs sind, aber auf jeden Fall stehen die da parat sozusagen. Also er hat auf jeden Fall Auswahl.
Ja, auch meine eigene Laufhistorie ist da so ein bisschen abgebildet. Aber ja, ich habe keinen besonders großen Schuhschrank, deshalb stapeln sich die da hinten.
Lars, nimm uns doch bitte zum Abschluss vielleicht nochmal mit. Wohin geht die Reise bei eurer Forschung? Also was ist der Schwerpunkt dessen, was ihr untersucht und in welche Erkenntnislage ihr euch und uns alle dann versetzen wollt?
Ja. Prinzipiell ist eigentlich so gerade meine Forschung relativ stark auf ökologische Validität ausgerichtet. Das heißt also, dass wir irgendwie Testbedingungen haben, die recht nah an dem sind, was wir auch tatsächlich dann im Feld machen wollen. Deshalb hatte ich zum Beispiel auch diese Studie, die ich gerade schon einmal erwähnt hatte, mit dieser Dauerbelastung in AFTs und Non-AFTs erwähnt, wo ich sehr, sehr gut trainierte Läuferinnen und Läufer 2 Stunden habe auf dem Laufband laufen lassen. Das hatte jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass ich hier menschenverachtende Tätigkeiten begehen möchte.
Ist aber nah dran, ja.
sondern natürlich mir die Laufökonomie-Benefits über die Zeit angucken möchte. Ne? Also gerade mit den Belastungsdauern, die wir da untersucht haben, werden da Läuferinnen und Läufer, die bei den Männern quasi Bestzeiten von ungefähr 30 Minuten hatten, bei Frauen von 36 Minuten, also schon ein sehr, sehr gutes trainiertes Klientel. Da sind Belastungen von 2 Stunden natürlich schon recht nah an dem, was auch passiert im Marathon. Und solche Testbedingungen zu schaffen, wo wir tatsächlich gute Aussagen auch treffen können für den tatsächlichen Wettkampf, die sind mir wichtig und auch jetzt mit dieser Gewöhnungsstudie, die wir gerade durchführen, nicht nur sozusagen diese technische Aspekt oder Weiterentwicklung der Technologie immer weiter verstärken, sondern auch die Nutzung der Technologie optimieren. Das heißt, sowohl aus Performance-Sicht, also wie kann ich vielleicht den Laufschuh in optimaler Weise nutzen im Training und im Wettkampf, sondern auch aus verletzungsprophylaktischer Sicht. Also zu sagen, okay, was hilft oder kann mir ein AFT im Zweifel in der Verletzungsprophylaxe helfen oder muss ich das Ganze vielleicht auch mit Vorsicht genießen? Und dahin möchte ich eigentlich sozusagen meine Forschung in dem Bereich ausrichten.
Nochmal zur Nachfrage, du lässt die weiter auf dem Laufband laufen oder lauft ihr Runden irgendwo?
Ah, da geht es jetzt quasi schon um
weitere... Um das Setting, ja.
Ja, um das Setting. Genau, also prinzipiell bei diesen Gewöhnungsstudien und jetzt auch bei der letzten Studie, das findet alles auf dem Laufband statt, weil natürlich die Spiroergometrie ein sehr, sehr sensibles Testverfahren ist, wo natürlich Feldmessungen wesentlich ungenauer sind. Ist natürlich ein Punkt, auch da können wir technische Weiterentwicklungen in dem Spiroergometrie-Game irgendwie sicherlich auch absehen, dass wir da auch natürlich noch zu deutlich valideren Testbedingungen kommen, also weniger Laufband laufen, sondern tatsächlich draußen, da gibt es auch mittlerweile gute Geräte, aber das muss man natürlich immer abwägen, in was für einem Setting man das Ganze macht.
Ja, deshalb habe ich gefragt, weil das ist ja eine spannende Geschichte, ne? Weil subjektiv, wenn man es nicht mag, nicht gewohnt ist, so lange auf dem Laufband mit einer relativ hohen Belastung laufen, ist nicht ohne. Ne?
Total. Also deshalb werden ja auch tatsächlich immer solche Familiarisierungsläufe durchgeführt. Mhm. Also vielleicht auch, ich habe jetzt hier mit total vielen Begriffen rumgeworfen, was Familiarisierung, Habituation, also Gewöhnung und auch irgendwie Adaptation angeht. Das ist quasi so eine Art Kontinuum. So kann man sich das vielleicht auch vorstellen. So Familiarisierung beschreibt oft solche Prozesse, die sehr, sehr kurzzeitig auftreten. Das heißt, man stellt jemanden auf ein Laufband und irgendwie 5 Minuten eiert er da ziemlich rum und irgendwie nach 10 Minuten hat er sich aber sehr, sehr gut an dieses Laufband familiarisiert und angepasst. Und der Laufstil ist sehr natürlich und gleichbleibend über die ganze Zeit. Und dieser Begriff Gewöhnung oder Habituation, das ist eher so der Zwischenbegriff nach chronischer Exposition auf sozusagen dem langfristigen Weg hin zu einem finalen neuen Anpassung an einem Laufweg, was dann die vollständige Adaptation wäre.
Ja, super, danke nochmal für die Erklärung. Philipp, das ist auch ein wichtiger Begriff für dich am Wochenende, ne? Wenn da ein Hinweisschild steht und das steht da, ja, oder im Zeitplan, du das siehst beim Ironman, ne? Familiarisierung, dann geh da hin. Weil das ist immer, wenn die Schwimmstrecke
aufgeht. Ja, ich dachte mir schon. Ich pack mal vorsichtig keine Badehose ein.
Brauchst du nicht. Brauchst du nicht.
Neo kriege ich leider ich auch nicht.
Ich sag den Jungs von den Neo-Firmen Bescheid, dass sie dich einsammeln und reinschmeißen.
Ja, ich werde versuchen, das zu umgehen. Also Lisa Hassig und das AG1-Team gibt sich dahingehend auf jeden Fall große Mühe, dass mein Terminplan, der ist so voll, da ist leider so wenig Zeit, schwimmen zu gehen parallel.
Die kriegen mich schon, wenn ich da Bescheid sage, die kriegen mich.
Last but not least vielleicht noch, der kurze Hinweis und Exkurs, also wenn du nicht gerade irgendwie dem Mythos der Superschuhe forscht oder Halbmarathons in 65 Minuten oder Marathons in 2 Stunden 18 rennst, dann bietest du, soweit ich es gesehen habe, mit einem Kollegen zusammen auch Training an, Ausdauertraining. Also ich glaube hauptsächlich, ich rede mal explizit noch nicht von Triathlon-Training, sondern von, vielleicht aber auch Triathlon-Training, ich weiß es nicht, wie es mit Schwimmen aussieht, aber Laufen und Radfahren, glaube ich, hauptsächlich, oder?
Ja, genau. Also das hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich habe mich nach dem Studium erstmal selbstständig gemacht mit meinem besten Freund zusammen, der auch Läufer ist und Sportwissenschaftler. Und wir haben ein Coaching-Unternehmen gegründet, in dem ich auch immer noch nebenberuflich tätig bin, was mir natürlich sozusagen auch irgendwie im wissenschaftlichen Kontext irgendwie relativ viel Unterstützung bringt, weil ich natürlich nicht immer nur so die Athletenbrille habe, sondern auch irgendwie die Trainerbrille und irgendwie manchmal jetzt auch die Wissenschaftlerbrille. Und genau, wir bieten hauptsächlich Ausdauercoaching an. Das heißt, sowohl Laufen, Radfahren als auch Triathlon.
Genau. Ja, spannend. Also wir werden auf jeden Fall dein Insta-Profil, falls ihr mit Lars direkt in Kontakt treten möchtet und natürlich auch die Website eures Unternehmens in den Shownotes mal mit rein, dass diejenigen, die da Interesse haben, auch mit dir oder mit euch mal Kontakt aufnehmen können, würde ich sagen.
Cool.
Ja, dann sagen wir erstmal schönen Gruß an Carsten, ja, der heute aus sehr, sehr gutem Grund verhindert war. Den wir ja kennen, weil er auch einer der begleiteten Ärzte beim Deutschen Leichtathletikverband ist, schon relativ lange. Unter anderem ja auch die Marathonläufer in Paris im letzten Jahr betreut hat, etc. pp. Ihr müsst uns dann auf dem Laufenden halten, wenn die Ergebnisse eintrudeln, ja, weil das ist ja sau, sau spannend.
Erstveröffentlichung dann im Bestzeit-Podcast natürlich.
Ja, genau. So geht das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen normalerweise. Die werden hier erstmal diskutiert dann, ja.
Ja. Nee, da auf jeden Fall uns gerne nochmal ein Update geben. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil das klingt auf jeden Fall super spannend.
Cool, dann vielen Dank, dass ich im Podcast sein durfte und vielen Dank für eure Zeit.
Ja, wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast. Ihr zu Hause, falls ihr in Hamburg seid, schaut gerne beim Triathlon vorbei, falls ihr nicht gerade ohnehin mitmacht. Ich glaube, nur die ganz frühen Hörer werden noch spontan auf den AG1 Morning Run kommen, weil wenn die Folge um 5 Uhr online geht und wir laufen um 7.15 Uhr los oder 7.30 Uhr, dann wird eng werden, glaube ich. Aber freut mich trotzdem, vielleicht das ein oder andere bekannte Gesicht zu treffen. Genießt euer Wochenende, habt Spaß, geht raus, lauft, macht was euch glücklich macht, und dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.